Alle startklar? Alle Knöpfe gedrückt?
Jo, bin ich.
Jo.
Sehr schön.
Herzlich willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer.
Hallo und herzlich willkommen zur letzten Zugfunk-Podcast-Aufnahme für das Jahr 2025. Kommt so ein bisschen... so macht man das doch, oder? Das ist so ein...
Wenn du das so sagst, bestimmt.
Ja, machen wir jetzt so einen voll anstrengenden Jahresrückblick oder was passiert jetzt hier?
Ich habe mitbekommen, ich muss mal auf YouTube gucken, da macht quasi jeder Kanal macht jetzt so einen Jahresrückblick, wo er schön die Statistiken rauskramt und sagt, wie viele hunderttausende Views man denn dieses Jahr geschafft hat.
Boah, aber ich glaube, ich muss ganz dringend noch, mir fällt irgendwas ein, was ich gerade ganz dringend noch erledigen muss.
Aber hey Leute, wir haben es geschafft, ganz zum Schluss des Jahres hier alle in Vollbesetzung zusammenzukommen. Mit dabei sind wir wollten wieder von Norden nach Süden gehen und jetzt hat sich das gerade umgedreht, haben wir festgestellt, der Hendrik kommt als erstes ran.
Stimmt, diesmal nördlich von Berlin. Hallo zusammen.
Hallo, dann auf jeden Fall der Sebastian.
Hallo.
Wenn man es richtig nimmt, Flo, du wirst zu Hause sitzen, das heißt, ich bin eine Hauch nördlicher als du und ja, last but not least, der Flo.
Servus.
Ganz im Süden. Was machen wir heute? Ja, wir kratzen mal das Jahr so ein bisschen zusammen. Wir haben gerade erst vor kurzem quasi aufgenommen, das heißt, so richtig groß viel ist in letzter Zeit nicht passiert. Wir haben auch kein Hauptthema, dafür haben wir eine Geschichte mit dabei. Ich habe ein oder sogar zwei Zeitungsartikel dabei und wir schauen natürlich auch noch in die Feedback-Ecke. Aber ganz am Anfang frage ich mal in die Runde, Leute, wie geht's euch und wie habt ihr das Weihnachtsfest verbracht? Musstet ihr arbeiten? Musste irgendjemand von euch arbeiten?
Nö.
Oh, das ist ein Luxus, dass sich nur Ausbilder leisten können.
Urlaub tatsächlich.
Das ist das Coole, wenn man da Urlaub nehmen kann und den Luxus hat. Es ist ja als Lokführer dann doch nicht ganz so einfach, wenn wir mal zurückschauen, wie es in der Vergangenheit war, als wir halt noch nicht Bürojobs hatten, sondern noch Tag für Tag draußen produktiv im Einsatz waren. Wie war denn das da? War das schwer, über Weihnachten Urlaub zu bekommen?
Also ich kenne das so. Meistens war die Frage entweder Weihnachten oder Silvester. Beides war schwierig und Weihnachten alle drei Tage wäre genauso schwierig gewesen.
Ja.
War es tatsächlich nicht. Ich weiß noch, Regio Bayern in München hatte immer eine Abfrage jährlich. Wer möchte wo frei haben? Möchte jemand lieber Weihnachten frei haben oder lieber über den Jahreswechsel? Und tatsächlich hat das fast immer nach den Mitarbeiterwünschen so geklappt, dass man so frei hatte, dass man dann entweder Weihnachten oder Silvester Neujahr zu Hause sitzen konnte.
Ich habe jetzt auch von der S-Bahn hier in München gehört, dass es da auch überhaupt gar kein Problem war, über Weihnachten frei zu bekommen, weil so viele andere gerne Weihnachten arbeiten wollen. Gibt halt so ein bisschen Zulage, ne?
Ja, wenn man nur auf die Zulagen aus ist, dann bitte, ne?
Und es ist entspannter. Über die Weihnachtsfeiertage ist fast niemand unterwegs.
Und es gibt keine Baustellen. Oder sagen wir mal,
es wird halt weniger.
Deutlich weniger gebaut, ne? Gibt weniger Sperrungen. Ja, ich finde auch, dass es war immer entspannter. Und es hat so eine gewisse Atmosphäre, so eine etwas friedlichere Atmosphäre.
Und wenn es dann noch schneit, dann ist richtig schön.
Ja, Leute, da seid ihr unten im Süden und eure paar Höhenmeter weiter oben besser bedient hier im Flachland. Ja, naja,
vergiss es.
Hier ist nur kalt.
Richtig.
Ja, ich erinnere mich noch daran, als wir mal darüber gesprochen haben, wie man sich als Lokführer im Schnee verhalten muss und dass man da, wenn man durch Schnee fährt, alle 20 Minuten die Bremse kurz anlegen muss, um die Reibelemente freizuhalten und dann die Kölner so, was?
Was ist dieses Schnee?
Was ist dieses 20 Minuten durchfahren?
Auch das.
Ja, guter Punkt. Ja, wenn ich natürlich ständig anhalten muss und dabei die Bremse betätige, dann habe ich das Problem nicht. Aber bei der S-Bahn hatte man das Problem, weil zum Beispiel der 423 im Normalbetrieb ja quasi die Druckluftbremse überhaupt nicht verwendet.
Da musste man einen Trick anwenden, oder was heißt musste, muss es immer noch. Also das mit dem regelmäßig halten ist bei uns durchaus kein Problem. Aber die Frage ist halt eben wie, und da müssen wir da einen Trick anwenden, dass wir bewusst nur mit der Druckluftbremse bremsen, statt mit der dynamischen Bremse. Und das betrifft aber nicht nur den 423, sondern das dürften so ziemlich alle Neubautriebwagen sein, die da draußen so rumfahren.
Denkt man gar nicht, dass das auf der einen Seite, sag ich mal, energiesparende Fahren, ne, ich speise ja dann auch zurück, wenn ich elektrisch bremse, dass das mir im Winter den Spaß daran verhagelt und dass ich daran als Lokführer denken muss, hin und wieder doch mal mit Druckluft zu bremsen und die Scheiben sauber zu kriegen.
Ja.
Und leider gibt es dafür keinen Knopf und ist auch keine Automatik bei den Zügen. Also ich kenne zumindest keine, dass die das von sich aus machen. Es gibt tatsächlich so Putzbremsen, das gibt es, aber da geht es immer nur um die Radlauffläche, aber dass man die Bremsscheiben irgendwie trocken und eisfrei kriegt, da muss der Lokführer noch selber dran denken.
Ja.
Hat auch schon so mancher ET in den Prellbock gebissen.
Ja, genau. Wenn dann der Lokführer halt eben nicht dran denkt und bremst wie immer und auch nicht daran gedacht hat, hin und wieder mal dafür zu sorgen, dass das da unten eisfrei ist, dann versagen halt im entsprechenden Moment die Bremsen. Ich kenne auch noch so ein oder andere Situation noch aus dem Regionalverkehr, wenn man da wirklich durch dicken, fetten Schnee gefahren ist und dann jetzt plötzlich volle Bremsleistung brauchte und dann in die Vollbremsung gegangen ist und quasi keine nix kam.
Da war ja der 440 immer ganz unangenehm. Der hat super mit der elektrischen Bremse gebremst, insbesondere wenn man wusste, wie man sie einsetzen muss. Aber wehe, man wollte dann die letzten 10 km/h zum Stehen kommen.
Ja.
Da ging es einfach nur noch geradeaus weiter, genau. Ungebremst.
Genau, und wenn du das in der vollen Fahrt mal brauchtest, war auch so der Moment, bremsen bitte jetzt. Und dann hast du gedacht, naja, okay, dann mache ich es jetzt halt mit der Schnellbremsung. Dann würden ja die Magnete hinzukommen, also die Magnetschienen bremsen. Und die brachten auch keine Bremswirkung. Weil da unten so Eisklötze dran waren, dass erstmal, ja,
Essig war.
Das weggeputzt werden musste.
Genau. Erstmal hat dann Schnee und Eis auf Stahl geglitten und das bringt halt auch keine Bremswirkung. Klar, das reibt sich dann relativ schnell, sag ich mal, ab. Und dann kommt dann irgendwann auch die Bremsleistung, auch die Scheibenbremsen werden natürlich, wenn sie dann mal eine Weilchen zudrücken, dann werden sie natürlich auch relativ schnell warm und dann trocken und dann gibt es da auch Bremswirkung. Aber so im ersten Moment ist es das dann etwas erschreckend. Aber bisher glücklicherweise.
Hattest du schon Schweißperlen?
Ja, hatte ich, definitiv.
Dann bleibt nur zu hoffen, dass die Heizung funktioniert hat, weil sonst hast du ja direkt noch frostige Schweißperlen auf dem Kopf.
Es ist ein guter Punkt. Auch der Führerstand ist nicht bei allen Fahrzeugen immer so sonderlich gut geheizt.
Nein.
Ich muss sagen, bei den ICEs ist es relativ gut. Gibt es so das Phänomen, dass Züge mit offener Bugklappe, da zieht es dann manchmal unten doch relativ stark rein. Da wird es ein bisschen kühl. Ansonsten die Regio-Triebzüge habe ich alle relativ warm in Erinnerung, obwohl der Hamster, also der 442, soll auch dafür berühmt sein, dass er gerade kurz nach Auslieferung überhaupt nicht warm wurde.
War doch beim 440 genau das gleiche, als der ausgeliefert worden ist. Ich kann mich noch von an Geschichten von Kollegen erinnern, die dann mit einem Heizlüfter im Führerstand saßen im Winter.
Ja, beziehungsweise vom Unternehmen auch Decken ausgegeben wurden. Und wo du gerade Heizlüfter sagst, als ich neulich den Kollegen auf dem Schweizer Zug hier, auf dem ETR abgelöst habe, habe ich den österreichischen Kollegen abgelöst. Es gibt ja immer, also wir haben zwei Zugpaare, da fährt der Österreicher quasi bis München durch. Und er hatte da auch seinen Heizlüfter abgebaut.
Dabei ja, sollte es doch ein Österreicher gewohnt sein, wenn es kälter ist.
Ja, aber der wollte es auch
sein. Sollte man zumindest meinen. Ne?
Mhm. Vielleicht ist es ein zugezogener.
Ja. Flo, du fährst auch den 420?
Soll vorkommen, ja, ab und an. Wenn ich halt mal zum Fahren komme, was sehr selten der Fall ist.
Da wurde mir berichtet, dass man da mehr so das Gefühl hat wie ein Döner auf dem Spieß.
Ja, das wird gerne Dönergrill genannt. Direkt hinter dem Sitz vom Lokführer ist da was, was echt vergleichbar ist mit dem, was man so aus der Dönerbude kennt. Also so ein langer Stab wie so ein Spieß, der wird heiß. Und tatsächlich darf dieses Gerät auch nur in Betrieb sein, während der Führerraum besetzt ist. Sobald also der Führerraum verlassen ist, unbesetzt ist, muss diese Zusatzheizung auch ausgeschalten werden, einfach um zu vermeiden, dass da was passieren könnte durch die zu starke Hitze.
Ja, aber das ist die Führerstandsheizung, oder?
Das ist eine Zusatzheizung hinten, die hinten heizt, richtig. Ja, ja, die ist eigentlich dafür gedacht, dass der Führerraum und vor allen Dingen eben für den Lokführer, dass es da warm wird, dass der schön warm hat. Da waren auch so ein bisschen Energiekosten wahrscheinlich nebenrangig. Da merkst du halt, es ist eine alte Konstruktion bei dem Fahrzeug.
Wie wird denn sichergestellt, dass du da auch von allen Seiten gleichmäßig gegart wirst.
Es gibt sogar für die Begleiterseite.
Der Stuhl ist nicht festgeschraubt.
Ja, entweder so oder du machst die Begleiterseite, da sitzt du ja noch wirklich rechts, also nicht mittig, kein Mittelführerstand, sondern du hast rechts deinen Führerstand als TF und links für den Begleiter, da wäre nochmal separat was, was man auch ein- oder ausschalten kann, je nach Bedarf des TFs beziehungsweise des Begleiters.
Ja, so haben die Eisenbahnfahrzeuge alle ihre kleine Herausforderung, nicht nur beim Fahren, sondern auch beim Warmhalten. Aber kommen wir doch mal von der Eisenbahn weg. Ich meine, es ist ja die Weihnachtszeit und die Zeit zwischen den Jahren. Leute, wie habt ihr an Weihnachten verbracht? Wart ihr bei der Familie oder wart ihr zu Hause?
Familie und es gab Plätzchen und ich habe immer noch viele Plätzchen. Juhu. Ich müsste die nebenbei hier futtern, die Plätzchen, die sind so gut.
Essen im Podcast kommt immer gut an, ja.
Ja, wenn das so ist. Nee, wir waren auch den einen Teil bei der Familie meiner Frau, die anderen paar Tage waren wir dann bei meiner Familie zugange, ne? Also so ein bisschen den Rundumschlag gemacht, bisschen Fahrerei, aber war schön.
Und selbst? Ja, ich habe mich auch bei der Familie niedergelassen. Immer noch da, noch gerade dabei, das ganze Weihnachtsessen zu verdauen. Ja, damit ich wieder in die Klamotte reinpasse.
Bald kommt wieder die
Jogginghose leisten.
Das Silvesteressen kommt auch noch.
Ach Gott.
Ah ja, stimmt.
Luxusprobleme, ne? Es ist, man muss zwischendurch auch mal daran denken, dass nicht alle Menschen so viel den Luxus haben, zu viel zu essen. Ich habe relativ alleine zu Hause gesessen. Mein Freund musste arbeiten. Das heißt, das Weihnachtsfest war dann sehr konzentriert auf den Spätabend. Mhm. Ich habe gestreamt, also nicht mich gestreamt, sondern
ich habe, das, was man halt heute so macht.
Ja, ne? Also wenn man sagt, wenn man heutzutage sagt, man hat gestreamt, dann denkt man doch, ja, hier, beim Zocken jemanden zuschauen lassen oder so. Oder
bestimmt
oder.
TSW gespielt.
Ja, genau. Nee, eben nicht, sondern einfach nur ja, Fernsehen geschaut, hat man früher gesagt. Aber wir haben halt kein Antennenkabel mehr. Wir haben ja keinen Kabelanschluss. Nachdem das hier aus dem Mietvertrag rausgefallen ist, haben wir das Antennenkabel rausgezogen und leben jetzt quasi nur noch von Video on Demand. Hm.
Also befindest du dich in einem ähnlichen Zustand, was den die Konsummöglichkeiten von linearen Fernsehen angeht, wie ich? Okay,
ja, verstehe. Ja, reizt mich auch nicht wirklich. Apropos reizen, hat jemand von euch Apple TV? Mm-mm.
Ich hatte nicht es mehr. Mal so probeweise für ein paar Sachen, die ich gucken wollte, hab da so ein schönes Probeabo mitgenommen und es danach dann postwendend wieder gekündigt.
Hendrik, meine letzte Hoffnung?
Ich hatte es mal. Aktuell nicht.
Macht ihr bei den Streamingdiensten auch so Streaming-Hopping? Also da, wo gerade was ist, wird abonniert und da, wo man gerade nichts schaut? Da müsste man
sowas ja haben. Also ich oute mich, ich habe tatsächlich gar keinen. Ich hatte mal Amazon Prime, aber auch nur testweise genutzt und ansonsten tatsächlich gar nichts in die Richtung. Also von dem her kurze Antwort, nein.
Also ich mach's tatsächlich, kommt aber immer drauf an, gerade weil ich mehr so der Serien-Junkie bin, ich brauche die interessante Serie und ich brauche Zeit, damit ich am besten in einem Abo-Monat die ganze Staffel oder die ganze Serie durchgedrückt kannst. Bekomme. Richtig, ne? Weil sonst macht das ja keinen Sinn, dann zahle ich dir Monate und um Monate und schaff die Serie nicht fertig.
Ja. Ich habe jetzt Zeit gehabt und ich habe auch das Apple TV-Abo. Ich habe Plurribus geschaut.
Was ist denn Bus?
Pluribus.
Also ich kenne McFlurry, aber das ist definitiv nicht das, worum es da hoffentlich geht.
Das ist ein gutes Eis.
Die Prämisse, die Idee der Serie ist eigentlich ganz. Ganz interessant, die sieht man auch im Trailer und ich spoilere auch nichts, weil da komme ich gleich zu, das ganze Geheimnis wird gleich in der ersten Folge aufgeklärt. Die Protagonistin stellt fest, dass sie plötzlich im Zentrum der Welt steht. Jeder Mensch grüßt ihr, sagt ihr Hallo, sie macht den Fernsehen an und dort spricht sie der Agrarminister an, persönlich, und sie versteht die Welt nicht mehr. Was passiert ist, dass durch ein Virus wurde die gesamte Weltbevölkerung zusammengeschaltet in ein großes Wesen. Wer Star Trek kennt, der kennt das Prinzip. Die Borg. Mhm. Es bleiben aber eine Handvoll Menschen übrig, bei denen das Virus nicht funktioniert hat. Die sind jetzt quasi noch Individuen und alle zusammengeschaltete Menschheit. Ja, auf der anderen Seite, die ist aber im Gegensatz der Borg nicht irgendwie böse, sondern total friedliebend und umsorgt diese letzten verbliebenen Menschen. Ja, und warum erzähle ich das? Dabei ist mir wieder also aufgefallen, dass ich finde, dass Drehbuchschreiber scheinbar entweder keinen Bock mehr haben oder einfach nicht mehr gut sind.
Verdammt, ich wollte gerade sagen, während du dich nachher mit dem Schnitt dieser Podcast-Folge beschäftigst, habe ich noch was zum Durchbingen für ein kostenloses Probeabo. Reicht's?
Ja, also die Serie ist gut produziert. Aber langweilig geschrieben. Also ich habe jetzt 9 Folgen geguckt, die erste Staffel, und es passiert nichts. Gar nichts. Also da ist keine Handlung hinter. Oder die elementaren Fragen, die man sich jetzt stellen könnte, wie man mit dieser Situation umgeht, was sich daraus für Konsequenzen ergeben. Nichts.
Aber Markus, das ist ja genau das Problem. Ich bin hier bei meinen Eltern. Ich habe hier nichts für ein besonders tolles Bild und super produziert. Ich brauche eine Story.
Ja.
Sonst lohnt sich das für mich nicht.
Und die Prämisse verspricht ja eine interessante Story, ne? Wie man jetzt mit dieser, also kämpft man jetzt dagegen? Versucht man das mit allen Mitteln zu bekämpfen? Mhm. Versucht man die Menschen zu befreien? Oder versucht man zu argumentieren? Was ich, ne, für Pro und Contra, man könnte ja sagen, es gibt ja Pro-Argumente, das ist jetzt Weltfrieden. Es gibt kein Verbrechen mehr auf der Welt. Nichts Böses. Auf der anderen Seite gibt's auch keine Kreativität mehr. Keine Freiheit, keine Persönlichkeit. Und da drin könnte man ja argumentieren, aber das passiert quasi nicht. Ich schaue mir nur an, wie diese Frau quasi in 9 Folgen mit sich und ihrem Alkoholmissbrauch kämpft und sich dabei in Selbstmitleid ergießt.
Ja, toll, also die nächste Tauglichkeitsuntersuchung ist dann auch für den Arsch.
Ja, und das finde ich halt so traurig und das geht mir bei anderen Serien auch. Ich bin ja, ich habe das sicherlich schon mal erwähnt, relativ großer Star Trek-Fan und so aktuelle Star Trek-Serien.
Ja, nicht deins.
Nein, einfach weil die Geschichten überhaupt nicht funktionieren. Da ist nichts Interessantes drin, keine interessante Erzählweise, keine Spannung, keine Twists, keine Charakterentwicklung. Es geht einfach nur noch um bombastische Bilder.
Ich glaube auch, das ist langsam einfach zu viel. Es geht jetzt schon so lange mit den, ich schätze mal seit gut 10 Jahren ist es ja in, dass die meisten mit Streaming-Anbietern sich Videos, Filme anschauen und die müssen natürlich immer liefern. Die wollen ja weiterhin, dass die Leute ihr Geld dafür ausgeben, also muss dafür auch das Angebot immer reichhaltig sein. Und deswegen, um nochmal darauf zurückzukommen, warum ich da nichts habe, mir geht's halt genauso, dass ich mir denke, auch wo ich eine Zeit lang mal Prime hatte, da ist mir irgendwie, weiß ich nicht, die Zeit zu schade, es fesselt mich nicht und mir fehlt da auch schon seit Jahren einfach so, ja, das Interessante in Filmen. Es klingt wieder so nach, oh, früher war alles besser, aber in Bezug auf Serien und Filme, ich finde auch diese kultigen Serien, kultigen Filme, die gibt's heutzutage kaum mehr, weil man da so abhängig wäre von einem Streaming-Anbieter und dann hast du halt nichts, wo man jetzt sagt, in der Arbeit, alle reden über die gleiche Serie, alle reden über den gleichen Film, weil nicht jeder hat jetzt jeden Streaming-Anbieter, während du halt früher gesagt hast, kommt um 7:45 irgendwie Sat.1, RTL, wo auch immer und jetzt halt nicht mehr im Free-TV, sondern exklusiv auf einem Streaming-Anbieter. Das ist schwierig.
Ja. Markus, selbst hier so Strange New, wie heißt das? Keine Ahnung. Ich habe nur auf Amazon das gesehen, das hatte ich auch nicht gehuckt.
Strange New Worlds ist auch, ja, zu Teilen gut, aber die letzte Staffel, da sagen selbst die Macher, dass ihnen die letzte Staffel nicht gelungen ist.
Wow.
Ja, gibt so 1-2 Folgen, ja, ist okay, aber alle, es ist auch ganz viel Mist dabei. Flo, ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich der Punkt ist, ob es die Menge ist, weil die Produktionsqualität ist ja da. Die einzelnen Serien lassen sich ja Zeit und sind auch relativ aufwendig produziert. Ich finde halt nur immer, ich werde als Zuschauer da für dumm verkauft. Da wird mein Intellekt überhaupt nicht beansprucht. Das plätschert nur vor sich hin.
Es muss halt spannend sein, ja. Und wenn es das nicht ist, dann verliert man als Zuschauer recht schnell die Lust, sich sowas anzuschauen.
Ja, ich möchte auch gefordert werden beim Zugucken. Wenigstens so ein bisschen. So, dass ich weiterdenken muss, dass ich mir Sachen erschließen muss, dass ich überlegen kann, hey, cool, was ist denn da passiert? Oder wie ist das zustande gekommen? Ich möchte gerne einen Twist haben, worauf das, ne? Mehrere Twists. Ich möchte mal einen unzuverlässigen Erzähler haben. Alles sowas gibt's nicht mehr. Heutzutage.
Markus,
ja?
Du bist in einer Minderheit.
Okay.
Du willst etwas, was die meisten nicht wollen. Ja. Du willst gefordert werden. Die meisten, die setzen sich nach Feierabend irgendwo hin. Die Glotze dudelt nebenbei und oh, gucke mal, schöne Bilder, ja. Und wenn ich jetzt aber geistig für 15, 20 Minuten mit meinem Smartphone abgelenkt war, dann möchte ich nicht die halbe Episode wieder zurückgespult haben, um jetzt doch noch mitzubekommen, was da passiert ist, sondern ich gucke nach 20 Minuten auf und denke mir so, ah, okay, ja, gut, und weiter TikTok.
Ja.
Der Fernseher ist nur noch der Second Screen und das Hauptgeschäft passiert auf dem Handy.
Das wäre echt schade, wenn das so ist. Sebastian, wenn wir schon kurz eine Star Trek-Serie herausheben wollen, dann würde ich ganz gerne Star Trek Prodigy herausheben. Das ist eigentlich mal für Kinder produziert worden. Also da steckt Nickelodeon mit drin, ne? Also das sollte eine Kinderserie werden. Die sieht auch wie eine Kinderserie aus. Ist aber die besterzählte Star Trek-Serie, die wir in den letzten Jahren überhaupt hatten. Also da ist ganz viel Charakterentwicklung dabei, da sind logische Zusammenhänge. Das macht Spaß, wenn man darüber hinweg sieht, dass das eigentlich mal für Kinder gedacht ist. War auch überhaupt nicht erfolgreich, weil natürlich, wenn ich eine Kinderserie produziere, wo aber Kinder nicht mitkommen, weil die Inhalte mehr für Erwachsene sind, dann klappt das nicht gut. Aber für alle, die mit Star Trek was anfangen können, die vielleicht mit den letzten Serien, die es da so gegeben hat, wie Discovery und sowas, nicht mitgekommen sind, schaut euch mal Prodigy an. Das fand ich ganz gut.
Gab es nicht auch mit irgendeiner Animations-Star Trek-Serie so ein verstecktes Crossover? Mit irgendeiner Live-Motion, also mit einer Live-Action-Serie?
Zwischen Lower Decks und Strange New Worlds gab es ein Crossover, wo quasi Lower Decks ist ja eine Zeichentrickserie und Strange New Worlds eigentlich Live-Action, also mit echten Schauspielern, und hattest du plötzlich echte, also sie haben jetzt nicht in die Serie reingezeichnet, sondern sie haben halt Schauspieler gecastet, beziehungsweise es waren sogar die Sprecher, also die sonst ihre Rolle nur sprechen, die waren jetzt plötzlich die Schauspieler in der Serie. Das war, also inhaltlich war die total stumpfsinnig, die Folge, aber zumindest die Idee war ganz cool.
Ja.
Genau. Machen wir mal an den ganzen langweiligen Streaming-Kram einen Haken dran. Da kann ja jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Wollen wir zur Geschichte kommen?
Mhm.
Ich habe eine ganz besondere Geschichte mitgebracht, die diesmal nicht in der Historie verankert ist, sondern wirklich ein persönlicher Bericht. Nicht von mir selbst, sondern von einer anderen, leider mir unbekannten Person. Ich fange mal an. Ein Weihnachtszug 1968. Ein paar Worte zum Hintergrund dieser Geschichte. Ab Mitte der 1950er Jahre erlebte Deutschland einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung. Auch das Wirtschaftswunder genannt. Wir kennen es alle. Das ließ sich besonders an Arbeitslosenquoten erkennen. Die lag nämlich 1951 noch bei über 10% und war 1960 auf 1,3% gesunken. Damals gab es also tatsächlich mehr offene Stellen als Arbeitslose. Es herrschte quasi Vollbeschäftigung. Und um diese steigende Nachfrage nach Arbeitskräften zu bedienen, unterzeichnete die deutsche und italienische Regierung am 20. Dezember 1955 schon ein Anwerberabkommen zur Entsendung von italienischen Arbeitskräften in die Bundesrepublik. Und es blieb nicht bei Italien. Es folgten noch weitere Länder, zum Beispiel 1960 Spanien und Griechenland, 61 dann die Türkei, 63 Marokko, 64 Portugal, 65 Tunesien und zuletzt 1968 Jugoslawien. Und dabei wurden die ausländischen Arbeitnehmer zum Beispiel in Köln vor allem in Betrieben der Eisen- und Metallerzeugung eingesetzt oder auch im Bau. Der wichtigste Arbeitgeber waren jedoch die Fordwerke im Kölner Norden. Natürlich wollten diese Arbeiter zum Urlaub in die Heimat fahren. Und so fuhren noch bis 1991 jeweils zum Beginn von Schul- und Werksferien Sonderzüge speziell für diese Gastarbeiter in den Süden. unter anderem nach Sizilien, Spanien oder Jugoslawien, um halt den in den Autowerken beschäftigten ausländischen Mitarbeitern zu Beginn der Werksferien die Heimfahrt zu ermöglichen. Dabei war München für die Ziele im Balkan und darüber hinaus der Knotenpunkt schlechthin. Doch der eh schon knapp bemessene Bestand an Loks im BW München reichte für diese Sonderfahrten nicht aus, sodass benachbarte BWs einige Maschinen zur Verfügung stellen mussten. Und nun zu unserer Geschichte. Es war Samstag, der 21. Dezember 1968. Am morgendlichen Personenzug aus Freilassing, planmäßig mit der Lok der Baureihe 116 bespannt, lief heute die 144508 als Leervorspann nach München mit. Sie war die Freilassinger Spende für die Sonderfahrten. Ich, also der Erzähler, hatte dank einer langjährigen Bekanntschaft die Ehre, an diesem Tag genau auf dieser Lok mitfahren zu können. Ich begleitete den Planlokführer, der ein alter Kämpfer seiner Zunft war. Zusammen saßen wir auf der am Bahnhofsvorfeld hinterstellten 144 und warteten auf den Kölner Ford-Werkszug, für dessen Bespannung die Lok vorgesehen war. Sie sollte den Zug auf seinen Weg von Köln nach Istanbul, von München bis Salzburg bringen. Kurz nach 10 Uhr lief dann die Kölner Schlange ein, geführt von der 140608. Doch wo blieb denn der Zugschluss? Im Vorbeirollen konnte ich die Wagen zählen und die Gesichter vom Lokführer und mir wurden immer länger. Letztlich waren es 19. Nicht alles lange, aber immerhin halb Osteuropa an Eigentumsverwaltungen. Es beginnt zu schneien. Zwei helle und schon ging es schön langsam auf den Zug, der immerhin mit zwei Wagen über dem Ausfallsignal stand. Dass deswegen zwei andere Fahrwege mitgesperrt waren, sei nur am Rande erwähnt. Ankuppeln, dann Bremsprobe. Zum Erkennen der Bremsprobensignale musste ich runter vom Bock und zwei Gleise rüber zur ZP-Anzeige, die da gerade noch erkennbar war. Wenig später dackelt der Zugführer mit dem Bremssattel an. Es schneit dicker. 741 Tonnen Anhängelast. Sorgenfalten im Gesicht des Lokführers.
Bleib du droben, ich muss was regeln.
Waren seine Worte zu mir und er ging mit dem Zugführer zur Aufsicht. 10 Minuten später, durch die dichter werdende weiße Pracht zurückgekommen, leicht fluchend über selbige. Trafo und Motorlüfter eingeschaltet, ebenso Scheibenheizung und Prüfung beider Scheibenwischer. Dann die knappe Erklärung.
Der Aufsicht hat's geregelt, zwängs derer Latten haben wir bestätigte Durchfahrt bis Rosenheim.
Dann die nächste Einweisung. Weil die direkte Sichtverbindung zwischen Lokführer und dem weiter hinten stehenden Zugführer wegen der Zuglänge und Kurve nicht gegeben war.
Du bist jetzt mal Höchstbeamter, also schau genau hier.
Zug 10913, Ausfahrt frei, Ausfahrt auf Ersatzsignal wegen eigener Zuglänge.
Ich runter von der Lok, zwei Gleise weiter, Zugführer pfeift länger als bei einem Fußball-Doppelfoul und dann erkenne ich seine weiße Funzel. Ich noch Handzeichen zur Bestätigung nach hinten, rüber zur Lok, rauf und Zuruf Abfahrt. Langer Pfiff der 144 und Sekunden später ein Pfiff aus der Halle. Aufschalten. Die Lok vibriert und knurrt. Eine Rennameise hätte uns in dem Moment überholt. Dann der Ruck von hinten und der Zug rollt. Die 140 schiebt an. Das hatte mein Meister mit dem anderen Lokführer also ausgemacht. Vorsichtiges Hochkuppeln. Immer den Blick zum Zugkraftmesser. Dass wir schneller als erlaubt über das HP2 fahren, die Befürchtung war in dem Moment gegenstandslos. Unter der Hackerbrücke Pfiff von hinten. Und ein leichter Ruck. Der Hintermann hat abgeschaltet. Er muss ja vor dem Sperrsignal halten. Mit 28 km/h verlässt die Lok die Weichenstraße. Und mit Stufe 8 geht's in die Gerade. Bei jeder zugelegten Stufe sorgenvoller Blick auf den Zugkraftmesser. Der ist in der Skala irgendwo oben im nicht sichtbaren Bereich. Die Tachonadel hängelt sich langsam Richtung 40.
Vor der BW-Kurve müssen wir 50 haben, sonst wär's kritisch.
Tönt's von rechts. Mit 51 und der vorletzten Stufe in die enge BW-Kurve. Die Schreibtischtäter in der Lokleitung drücken sich die Nase an den Fenstern platt. Kurzer Pfiff. Ende der Kurve, Stufe 15. Die Tachonadel bewegt sich langsam aufwärts. Unsere gute Grüne vibriert immer noch. Die Zugkraftmessernadel bewegt sich langsam, äußerst langsam aus dem roten Bereich. München Süd mit 65 durch. Isarbrücke, dann wieder Steigung in der Kurve. Aufstieg zum Nockerberg. An eine Masse auf demselben denkt jetzt keiner. Nur Geschwindigkeit halten. Kurvenende, Steigung zum Ostbahnhof, grüne Welle, des Autofahrers Traum. Mit 68 durch den Münchner Frostbahnhof. Heißt so, weil es immer zieht. In der Ausfahrkurve darf man 100 fahren. Wir haben gerade mal gut 70 drauf. Dann endlich für einige Zeit Schluss mit der Kurverei. Und irgendwo vor Grafing hangelt sich die Tachonadel endlich auf 90. Runterschalten? Mein Rechtsaußen muss meinen Blick auf den Tacho bemerkt haben und meint nur,
lass ma's laffa, die geht schon gute 100, wenn's muss.
Naja, er ist der Erfahrene und ich nur der staunende Zuschauer. Rosenheim, mit knapp 90 durch und der Aufsichtler steht mit der schwarzen Tafel neben dem Gleis. Durchfahrt bis Salzburg, steht mit Kreide drauf.
Das passt.
Kommt's von rechts. Kurzer Pfiff und mit mehr oder weniger um die 90 geht's runter zum Chiemsee. Das Schneegestöber ist mittlerweile so heftig, dass ich meinem Scheibenwischer händisch etwas nachhelfen muss. Warum hat man links die Heizscheibe gespart? In Bernau krubbelt der Meister 3 Stufen runter.
Das langt bis nach Übersee.
Und setzt sich zum ersten Mal mit tiefen Seufzer auf seinen Schemel. Die Tachnadel ist jetzt bei 93 eingeschlafen. Es schneit. Die Strecke verläuft nun einige Kilometer eben durch das Moorgebiet, was früher Seefläche war. Nach der Durchfahrt in Übersee erhebt sich der Meister wieder, schiebt sein Dreibein auf die Seite und kurbelt vorsichtig die letzten 3 Stufen wieder hoch.
Jetzt geht's auf, Fee.
Meint er mit Sauerkrautmine. Denn jetzt folgen nur noch enge Kurven und Steigungen bis Traunstein. 70 Meter Höhenunterschied auf rund 7 Kilometer. Sieht zwar nicht beeindruckend aus, aber die Streckenlänge. Am Anfang der Steigung noch 95, dann fällt die Geschwindigkeit zunehmend ab. Die Lok stemmt sich gegen das Gewicht der Anhängsel. Der Meister spielt vorsichtig mit dem Sand, damit unser Mädel jetzt nicht zum Trampeln anfängt. Die Schienen sind nicht mehr zu sehen. Weiße Hölle pur. Trotzdem, 4 Stufen runter. Sonst wird's kritisch. Und an der Einfahrt Traunstein sind es noch 62 km/h. Noch wenige Kilometer, dann beginnt das Gefälle Richtung Freilassing. Als der Zugkraftmesser endlich wieder Richtung Schlafstellung kommt, kurbelt der Meister runter. Wir rollen mit gut 75.
Das war's. Salzburg, mir kämmer.
Er schnappt sich sein Dreibein wieder, lässt sich nieder und streichelt ganz verstohlen das Stahlrad. Im Gefälle hin und wieder etwas in die Eisen. Jetzt reichen 85 locker und das Mädel darf sich endlich ausruhen. Vor Freilassing, weiter abbremsen. Dürfen nur 70, weil irgendein Bauingenieur den Bahnhof verkehrt hingestellt hat. Grenze zum Nachbarn in Sicht. Hauptschalter aus, Bügel ab. Damals musste man noch mit gesenktem Stromabnehmer die Trennstelle überfahren. Salzburg Hauptbahnhof. Auf sie steht mit Tafel am Bahnsteig. Vorziehen bis Ausfahrsignal. Der Salzburger Hauptbahnhof ist zwar ziemlich lang, aber bei der Latte hinten dran, also vorsichtig vorgezogen, bis das Ausfahrsignal aus dem Schneegestöber auftauchte. Am ganzen Bahnsteig Zollbeamte mit verfrorenen Wauwaus, damit ja keiner aussteigt. Am Nebengleis stehen 2 Zehnzehner zur Zugübernahme.
Jo, mit was bist du denn da?
Erstaunt bis grinsende Frage der ÖBB-Kutscher.
Was doch, geschafft haben wir's.
Die lapidare Antwort meines Lokführers. Wir steigen von der Lok, stapfen durch den kniehohen Schnee zum Lager abfühlen. Er erklärt, wie kalt oder warm sie sein dürfen. Sie sind nicht mal handwarm, Folge bester Pflege. Er ist zufrieden. Rangierer kuppelt die Lok ab. Wir sollen auf Gleis 1 und uns bei der Aufsicht melden. Im Blindflug durch die weichen Straßen und weisungsgemäß am Hausbahnsteig gehalten. Derweil übernehmen die beiden Zehnzehner den Zug und als Schublock noch eine weitere Zehnzehn. Die Ausfahrt mit den 3 Kraftprotzen Richtung Towerbahn war nicht von schlechten Eltern. Die Schublock zog sogar eine Schneewolke. Eigentlich wollte ja mein Meister LZ nach Freilassing und ich von dort mit meinem Eilzug nach Hause. Aber erstens kommt es anders und zweitens, wie sich's die Oberzugleitung in München gedacht hat. Nachdem sich wegen der ganzen Zusatzreisezügen in Salzburg einiges an Güterzügen gestaut hatte, war Nutzvorspann an einem angesagt. Rangiere auf die Lok, der lotste uns an den Güterzug. Die Latte war auch nicht zu verachten, immerhin aber eine 10-20 davor. Wenn sich 2 Lokführer kennen, kann man sich ausdenken, was da an Gesprächen ablief. Knapp 1100 Tonnen hatte der SG, aber mit dem Dicken als Zuglok war schon was anderes. Der Salzburger ließ uns genau nach einem D-Zug raus, dann war die Strecke für uns frei bis München. Trotzdem wollte es sich der Meister nicht nehmen lassen, dem Nutzvorspann gerecht zu werden. Und so waren wir in 3/4 der Hinfahrtzeit wieder in München. Diesmal aber im Leimer Rangierbahnhof gelandet. Und der damals 18-jährige Erzähler hatte wieder was gelernt. Das war's. Leben Sie lang und in Frieden oder wie war das?
Wenn Sie nicht gestorben sind.
Ja, genau. Und wenn Sie nicht gestorben sind. Ah. Ich finde das einen fantastischen Einblick in die damalige Eisenbahn mit so ganz vielen Details, die da drin stecken. Was damals einfach so ging, was man so machen konnte, was so abgelaufen ist. Also allein, dass es einzelne BWs gab, die eigenständig quasi agiert haben, wo der eine dem anderen eine Lok schicken musste, finde ich schon spannend. Dass man mit 19 Wagen aus München Hauptbahnhof abfährt. Hammer. Also den Zug hätte ich auch
nicht vorstellen.
Ne? Nee, ich auch nicht. Ich hätte gerne mal die Gesamtlänge gesehen.
Da könnte das nicht.
Wenn das Standard-Reisezugwagen sind, wären das 501 Meter. 502 aufgerundet. Wagenzug.
Ja. Er hat ja darauf hingewiesen, dass es nicht alles lange waren. Das heißt, es waren wahrscheinlich nicht alles Drehgestellwagen.
Mhm.
Vielleicht war da auch noch der ein oder andere. Was wäre so der
Pach? Dreiachser.
Ja. Und sowas dabei. Aber wir sind uns einig, das waren sicherlich über 400 Meter.
Mhm.
Und dann haben die einfach mal so nachgeschoben. So auf Zuruf.
Heute undenkbar.
Heute wirklich absolut undenkbar. Also schon aus mehreren Gründen, also weil es die Richtlinie nicht so richtig hergeben, auf der anderen Seite aber auch, ich wüsste als Lokführer überhaupt nicht, wie. Also zur damaligen Zeit bist du ja alles gefahren, ne? Du warst Lokführer bei der Bundesbahn und die Bundesbahn ist Regionalzüge gefahren, Fernzüge gefahren, Güterzüge gefahren, alles. Und dementsprechend hast du als Lokführer natürlich auch alle Betriebsverfahren irgendwie mal mitgemacht. Ich habe in meinem Leben noch nie nachgeschoben. Ich wurde noch nie nachgeschoben. Ich weiß noch nicht mal, wie sich das anfühlt. Also selbst wenn ich auf die Idee kommen würde und wahrscheinlich kommen dann die Reichsbedenkenträger und sagen, um Gottes Willen, durch den Weichenbereich nachgeschoben, da müssen wir erstmal festlegen, mit wie viel Kilonewton du da überhaupt schieben darfst und mit welcher Stufe ich schieb mal ein bisschen an, damit es losgeht.
Ja. Mitgedacht.
Ja, definitiv. Ich fand auch die Ansage, also damals hat man scheinbar noch Ansagen gemacht, naja, Zugfunk war noch nicht verbreitet, ne? Also.
Ja, auch. Oder zumindest nicht bei jedem vor Ort.
Genau. Also so, dass da ein Funkgerät auf jeder Lok war, so weit waren wir noch nicht. Und da wurde halt ganz viel kommuniziert mit einseitig gerichteten Lautsprecher durchsagen. Das ist halt witzig, dass wenn wir im Regelwerk schauen, dann steht das bei uns im Regelwerk immer noch so drin, dass es das geben kann. Also.
Ja.
Und gerade wenn man dann die Quereinsteiger oder die Azubis da sitzen hat, dann fragen die immer, was sind denn einseitig gerichtete
Sprechverbindungen, ja.
Ja, genau. Es ist denen immer schwer und es ist auch mir persönlich schwer, das zu erzählen, weil auch ich kenne das nicht mehr. Also hin und wieder sieht
man... Wir haben sowas noch.
Ja?
In Dresden. Das wird zwar nicht mehr genutzt, aber es ist noch funktionsfähig.
Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. In einigen Bahnhöfen hat man das noch lange Zeit gesehen. Und bestimmt in einigen Bahnen sieht man das auch noch, dass über den Bahnhof hinweg so Lautsprecher verteilt sind.
Mhm.
Und nicht am Bahnsteig, ne, wo man das nachvollziehen kann, sondern so mitten im Gleisvorfeld, auf irgendwelchen Abstellgleisen stehen Lautsprecheranlagen. Und man sich dann fragt, was machen die hier? Ja, genau dafür, damit damit hat der Fahrdienstleiter, Schrägstrich Weichenwärter, mit den Zügen kommuniziert. Und übermittelt halt hier so Zug 10913, Ausfahrt frei, Ausfahrt auf Ersatzsignal wegen eigener Zuglänge. Allein dieser Satz, das ist Hammer. Total cool. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist er durch die ein oder andere Kurve ein bisschen zu schnell gefahren.
Das stimmt da jetzt, glaube ich, so nicht drin. Er hat die Lockerheit einfach ein wenig über ihre eigentliche Geschwindigkeitsgrenze raus getriezt.
So war das gemeint.
Also ich weiß jetzt nicht, wie schnell man da am BW vorbei Richtung Ostbahnhof fahren darf. Da müsst ihr streckenkundigen Menschen euch besser auskennen, aber.
Da waren sie noch so langsam, das ist kein Problem. Da geht's von 90 auf 110 hoch, da waren sie noch weit davon entfernt. Später geht's darum, dass die Lok zu schnell fährt. Siehst du? Jetzt verstehe ich die
Geschichte. Ich hab mal parallel geguckt, einfach.
Ja.
Was denn die Baureihe E44 für eine Höchstgeschwindigkeit hat, die darf halt nur 90 eigentlich.
Ah. Ah, jetzt macht das gleich viel mehr Sinn.
Ja, damals war das wahrscheinlich noch so unter, ja, wenn du weißt, was du machst, bitteschön, ne? Heutzutage undenkbar.
Ja. War eine andere Welt. Definitiv. Ich mag da jetzt auch gar nicht bewerten, ob das irgendwie positiv, negativ Vorteile hat.
Ja.
Das Kämpfen mit dem Gewicht, das kennen wir natürlich jetzt im Personenverkehr nicht mehr. Also, kenne keine Situation, wo man als Lokführer tatsächlich mit dem Gewicht des Zuges im Personenverkehr kämpfen muss. Also es gab mal eine Situation, da ist ein Kollege gefahren und die Geislinger Steige rauf und es war echt rutschig und wir sind immer langsamer geworden und langsamer geworden. Und dann kam irgendwann der TB0-Ton.
Schön.
Und er kommt halt bei 33 km/h, ne? Also du könntest da mit 70 raufballern. Und da meinte ich irgendwann zu dem Kollegen, komm, mach den Sand auf und
gib ihm.
Und er hat halt die ganze Zeit immer versucht, da zu regeln und nicht ins Schleudern zu kommen. Und aber solche Herausforderungen sind halt bei uns überhaupt nicht mehr die Regel, vor allem bei Triebzügen. Beim ICE schon gar nicht. Klar kämpft er sich auch eine Steigung hoch, ne, wenn dann irgendwie plötzlich 30 Promille anstehen und der damit 250 oder 200 fahren soll, das schafft er nicht, da verliert er die Geschwindigkeit. Aber da geht's ja nicht darum, ob man da hochkommt, sondern nur in welcher Geschwindigkeit. Und hier in der Geschichte haben die natürlich wirklich gekämpft, ne? Also wären die zum Stehen gekommen, keine Chance mehr.
Die wäre da nicht mehr weggekommen, kannst du vergessen.
Ja. Und das ist ja auch so ein Argument bei uns. Wir dürfen ja Züge nicht auf Strecken schicken, wo sie nicht an jeder Stelle anhalten und weiterfahren können.
Hatte ich das erzählt, dass man mich mit einem Desiro mit nur einer Antriebseinheit die Taranta-Rampe hochgeschickt hat? Wäre ich dort zum Stehen gekommen, hätte ich wieder zurück nach Taran fahren können und nicht weiter nach Chemnitz.
Okay, in der Theorie.
Ja, ausgefallene Antriebe sind immer schlecht. Da fallen mir selbst im S-Bahn-Netz hier so Wolfratshauser Berg so Beispiele ein, wo es,
Also nicht unterwegs ausgefallen, so nach dem Motto, ich fahre mit einem funktionstüchtigen Fahrzeug los und das fällt mir einer Antriebsanlage aus, sondern mir ein, du Hendrik, der muss zur Wartung nach Chemnitz, bring den mal hin. Ach so, übrigens, der hat nur eine Antriebsanlage.
Ja, ich würde mal sagen, es sollte eigentlich nicht so sein.
Wobei es dafür Überführungsfahrten immer noch mal so ein bisschen andere Regularien gibt.
Stimmt, hattest du Fahrgäste dabei?
Nein.
Ah.
Aber auch für die Überführungsfahrt hätte ich erstmal wieder 15 Kilometer zurücksetzen dürfen.
Ja. Genau. Es ist natürlich noch eine ganz andere Geschichte im Güterverkehr, ne? Also da wird sehr wohl noch gekämpft. Da muss man sich überlegen, wo man Schwung holt und wo man aufgeschaltet haben muss und wo man eine bestimmte Mindestgeschwindigkeit haben will und wo man auf keinen Fall stehen bleiben möchte. Also gerade bei schlechten Schienenverhältnissen in der Steigung mit so einem 1000-Tonnen-Zug stehen bleiben.
Ja, oder so Sachen, Anschlussbedienung, wo es eine Steigung hochgeht und du musst dir dreimal überlegen, schaffe ich das mit den ganzen Wagen da jetzt den Berg hoch oder muss ich das zweimal machen?
Ja, genau. Gibt so Anschlüsse, da gucke ich so hin und sage, wow, da geht's aber steil hoch. Also.
Ja. Und dann sagt er dir einweisen so, ja, das hat 20 Promille Gefälle. Und du denkst dir so, schön.
Ja. Genau.
Wie ist das so? Sagt der Dienstauftrag dann schon hier, musst du zweimal machen? Und du denkst dir so, halt mal meinen Kaffee, das geht auch so?
Nee, der Dienstauftrag sagt einfach, du hast die Leistung, dann kriegst du gesagt, welche Wagen du mitnimmst und wo die hin müssen. Und was du dann draus machst, wie du das verteilst und wie du das rangierst, ist dann deinem eigenen Ermessen überlassen. Ne? Da sagt dir keiner, mach mal die 5 Wagen da, dann das, dann das, sondern einfach nur, Freunde, so muss das nachher da verteilt sein. Viel Spaß.
Ach Mensch, ich bin viel zu sehr durch alles, durch geplante Schichten verwöhnt.
Ja.
Ich auch. Sowas kennen wir gar nicht.
Dass man sich Gedanken machen muss. Ach du liebes.
So Tetris-Spielen.
Ja, doch. Hin und wieder gibt's sowas mal. Auch, ich würde mal ansetzen bei der S-Bahn, wenn man einfach nur den Auftrag hat, der Triebzug muss nachher da stehen. Dass man sich kurz selber darüber Gedanken machen muss, in welcher Reihenfolge man die jetzt umsetzt. Aber ist, glaube ich, nicht vergleichbar. So, wollte der Geschichte noch was hinzufügen?
Nee, ich fand, das war eine sehr schöne Geschichte. Das wollte ich noch hinzufügen.
Urheber kenne ich leider nicht. Ansonsten würde ich den hier nennen. Ich habe diese Geschichte tatsächlich von einem Azubi von uns, der die Geschichte wiederum aus der Berufsschule hat. Wo also der Berufsschullehrer das sehr hat oder ob das eine persönliche Geschichte von diesem Berufsschullehrer ist, kann ich leider nicht sagen. So, dann machen wir in unserer Geschichte einen Haken und kommen zur Presseecke. Wir haben lauter Ecken, oder? Wir haben die Feedback-Ecke, die Presseecke, die Laber-Ecke. Ich habe eine E-Mail erhalten oder wir haben eine E-Mail.
Der Podcast mit der Ecke.
Aus der E-Mail-Ecke hat der Dominik geschrieben und hat mich auf einen Heise-Artikel hingewiesen. Heise ist ja der Verlag, in dem die Zeitschrift CT erscheint. Und leider habe ich es natürlich verpennt, rechtzeitig darauf zu klicken, weil der Link nur 7 Tage ging. Und das tut mir an dieser Stelle leid, aber ich gehöre zu den wenigen Menschen auf dieser Welt, die tatsächlich da noch diese Zeitung im Abonnement haben, in Papierform. Ja, auf toten Baum. Ja, das ist überhaupt nicht grün. Ich hoffe, dass das Recyclingpapier ist.
Ganz bestimmt.
Aber ich hatte mir eh schon vorgenommen, genau mir das mal anzuschauen, beziehungsweise hier im Podcast vorzustellen. Es sind genau gesagt 2 Artikel. Der eine Artikel ist aus der CT Nummer 25 und der zweite nachher aus der Nummer 1 vom nächsten Jahr. Und in dem Artikel in der 25 heißt es, KI lernt Lokfahren. Fahrerlos gesteuerte Regionalzüge zunächst nur bei Leerfahrten ins Depot. So, es kommt natürlich sofort der Eisenbahner und sagt, das sind dann aber keine Leerfahrten.
Sondern Rangierbewegung.
Genau, was die hier meint, sind natürlich Rangierbewegungen. Genau. Es gibt ein, zwei Pilotprojekte, das habe ich auch schon gehört, wo man mal schauen möchte, ob man nicht, wenn das auf der Strecke schon so kompliziert ist, ob man nicht die Rangierbewegungen automatisieren könnte. Und das hat natürlich einen gewissen Charme, weil auch dafür brauche ich natürlich aktuell immer einen Lokführer. Gleichzeitig habe ich aber eine Geschwindigkeit, die ich, sag ich mal, besser unter Kontrolle habe.
Ja.
Und wo auch der Einsatzbereich relativ begrenzt ist. Ich muss mir also jetzt nicht darüber Gedanken machen, dass mein Zug 200 Kilometer lang alleine eigenständig fahren können muss und auf jeden Fall es irgendwie schaffen muss, in den nächsten Bahnhof zu kommen, egal was passiert. Sondern ich habe nur eine Bewegung mit maximal 25 km/h, die zudem auch noch ohne Fahrgäste stattfindet. Sehr regional begrenzt. Und hier erhofft man sich quasi, dieses Problem erstmal von der anderen Seite angehen zu können, zu schauen, ob man das nicht hinbekommt. Es hat auch noch den anderen Charme, das kenne ich zumindest hier vom Fernverkehr, dass natürlich derjenige, der den Zug hier immer entgegennimmt, natürlich so lange warten muss, bis der Zug auch da ist.
Und hin und das wieder stimmt, kommt, heißt.
Ja, hin und wieder kommt es halt vor, dass der nicht zur planmäßigen Ankunftszeit hier ist. Und da hast du halt sehr viel Leerlaufzeiten, ne? Du kannst ihn halt den Menschen dann auch nicht anders verplanen. Das heißt, du hast hier so eine Batterie von Leuten, die quasi nur darauf warten, dass ihr zukommt, den sie dann rausrangieren. Und dann sitzen sie oft 2 Stunden bewegungslos auf diesem Zug und warten, dass sie ihn wieder in den Bahnhof fahren können. Dann könnt ihr derzeit ja nichts anderes machen. Nee, also, weil die müssen jetzt da quasi den Zug hinstellen, zurücklaufen und wieder, das funktioniert nicht. Deswegen ist es tatsächlich effizienter, den da 2 Stunden nichts tun zu lassen.
Ja.
Das führt dann zu dem Kuriosum, dass so ein Mitarbeiter also eventuell eine Stunde im Bahnhof wartet, dass sein Zug kommt, ihn dann 10 Minuten rangiert, um wieder 2 Stunden darauf zu warten, dass er nochmal 10 Minuten rangieren darf und dann wieder. Also, ihr seht schon, da wäre vielleicht Potenzial, hier das irgendwie zu automatisieren. Ich finde es natürlich etwas, also hier wird von mehreren Projekten berichtet, wo man halt wirklich versucht, mit so selbstlernenden Systemen, KI, diese Züge zu steuern, sagt aber auch, dass das bisher noch nicht so richtig erfolgreich war.
Hm. Nun.
Ja, also hier wird zusammengefasst, dass am Ende des Projekts stand also noch kein KI-System, mit dem sich Züge sicherer steuern lassen als durch einen Menschen. Man ist da aber weiter dran. Es gibt ja auch ein Projekt, das haben die hier nicht erwähnt in dem Artikel, vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, die ja auch so einen Bahnableger haben, dass sie das so teils ferngesteuert machen wollen. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt.
Nee, tatsächlich nicht.
Der Lokführer soll also im muckeligen, warmen Büro sitzen und sich quasi kabellos mit dem Zug verbinden können. Genau. Da wird es wahrscheinlich auch irgendwann Pilotprojekte geben, die das mal ausprobieren, dass der Zug da quasi nur teilautonom fährt, also rangiert, dass der Zug nur teilautonom oder das Fahrzeug, immer mal richtig, haben ja keine Züge, sondern wir haben nur Fahrzeuge und die Fahrzeuge sollen teilautonom rangieren und werden quasi von einem Mitarbeiter aus einer Leitstelle dabei unterstützt, die dann eingreifen können, wenn das Fahrzeug irgendwie Probleme meldet. Ist spannend, weil wenn man sich natürlich mit so einem Bereitsteller jetzt unterhält, dann wird er sagen, ja, mein Hauptjob ist aber auch nicht die Rangierfahrt durchführen, sondern mich um das Fahrzeug kümmern. Das heißt, die Störungen, die da drauf sind, abarbeiten, den vorbereiten, die ganzen Systemprüfungen durchführen. Und bei den Systemprüfungen ist halt der Lokführer auch immer noch mit beteiligt. Also nicht alles kann der Computer alleine prüfen. Und dementsprechend ist die Frage, wie man mit sowas umgeht. Und wenn ich da nicht alles drunter fassen kann, ne, also wenn ich dann doch wieder die Bereitsteller brauche, die sich um Teile der Züge kümmern, dann ist ja die Frage, lohnt sich überhaupt der Aufwand? Mhm. Weil wenn ich die Mitarbeiter eh habe, was dann zu den klassischen Problemen der fahrerlosen Züge führt, die Menschen draußen fragen sich ja immer, ja, warum gibt's das doch nicht? Das ist ja viel einfacher als beim Auto. Ich muss ja nicht lenken. Und das einfachste, klarste Argument dagegen ist immer nur, Lokführer sind viel zu billig.
Klingt komisch, ist aber so.
Ja, solche Projekte umzusetzen, kostet aktuell wahnsinnig viel Geld, weil man sehr, sehr viel investieren muss in Infrastruktur, in Fahrzeuge, in Erprobungen, in Forschungen, in Entwicklung. Für diesen Betrag könntest du die Lokführer über Jahrzehnte bezahlen. Und ja, du hast immer noch keine Garantie dafür, dass das danach dann funktioniert und wirklich Geld spart. Deswegen da jetzt all in zu gehen und zu sagen, ja, da investiere ich jetzt im Zweifelsfall Milliarden, den Schritt geht halt aktuell keiner. Also abseits von allen technischen Herausforderungen ist das halt vor allem ein finanzielles Problem oder ein wirtschaftliches. So, das war der Artikel KI lernt fahren in der CT 25. Wer da so ein bisschen nerdig einsteigen möchte, man kann den Artikel in der Heise auch immer noch nachträglich klicken, kostet dann irgendwie, glaube ich, 2,99 oder sowas pro Artikel. Zwei Ausgaben später, in der 1,26, ging es dann nochmal um die Bahn. Diesmal mehrere Artikel in einem, und das ist jetzt der Artikel, den uns Dominik eigentlich zugeschickt hat, geht es um digitale Stellwerke. Und da gibt es halt einen nerdigen Blick darauf, wie so die Fortschritte in der Digitalisierung bei Stellwerken sind und wo da die Herausforderungen sind. Einleitend tut der Artikel, das möchte ich kurz vorlesen, und der Satz steht so ähnlich auch im Editorial. Großes hat die Deutsche Bahn vor. Sie will bis zu 35% mehr Kapazität, also 35% mehr Züge im Netz schaffen und bis 2030 doppelt so viele Fahrgäste befördern. Und im Editorial steht der tolle Satz: Auf Bestandsstrecken würde das digitale Zugbeeinflussungssystem ETCS 35% mehr Züge erlauben. Das Thema hatten wir, glaube ich, schon relativ ausführlich hier im Podcast. Ich glaube, die kurze Antwort darauf ist nein.
Richtig.
Man kann mit ETCS nicht magisch plötzlich ein Drittel mehr Züge fahren lassen. Eher im Gegenteil, ne? Wir haben auch schon festgestellt, wenn man ETCS einfach nur so dahin baut, ne, also wenn man jetzt sagen würde, ja, wir bauen hier München Hauptbahnhof auf ETCS um, dann wären es weniger Züge, weil man die Chancen, die ETCS da bietet, müsste man halt noch mehr umbauen, müsste man den Bahnhof umstrukturieren, müsste man von den Signalen weg, ne, damit ich die Vorteile von ETCS vollständig nutzen kann. Und dann kann ich Kapazität erhöhen, aber auch nicht im Bereich von 35%. Ich muss aber halt mit dem Altbestand leben, ne? Es wird in Stuttgart schon interessant werden. Die setzen ja genau da drauf, ne? Da geht's auch in diesem Artikel drum, dass es vielleicht etwas mutig war, das erste große digitale Stellwerk in Stuttgart hinzusetzen, wo man vorher überhaupt noch gar keine Erfahrung hatte. Allein schon mit Kabel verlegen. Also man hatte keine Vorstellung davon, wie viel mehr Kabel es denn brauchen würde. Und hat dann festgestellt, mitten in der Planung, wir brauchen mit der neuen Technik viel mehr Kabel als vorher. Wir müssen da irgendwie umdenken. Noch kurz zu den 35%. Das sind immer so Zahlen, die sind wahrscheinlich hergeholt aus, ich nehme ETCS Level 2 ohne feste Blöcke, mit beweglichen Blöcken, dem Vollausbau, was ETCS theoretisch zu bieten hätte, da müsste aber die Fußnote unten runter, gibt's halt noch nicht. Es gibt weltweit kein System, was ETCS Level 2 ohne feste Blöcke umgesetzt hat. Und dann davon zu philosophieren, dass es 35% mehr bietet, ist natürlich schon weit hergeholt. Leider hinterfragt der CT-Artikel, dass diese Zahl nicht mehr. In dem Artikel geht es vor allem darum, dass neue digitale Stellwerke geschaffen werden sollten, dass die Bahn hier ein einheitliches Standard schaffen wollte, was total gute Idee ist, weil die bisherigen Anbieter am Markt ganz unterschiedliche Systeme umgesetzt haben. Also die zählen ja auch die Hersteller auf, die es da gibt. Also klar, Marktführer, Siemens Mobility. Dann gibt es aber Scheidt und Bachmann gibt es noch, ein eher kleineres Unternehmen, was aber auch Bahnausrüstung macht. Dann der dritte im Bunde war Bombardier. Jetzt
Alstom.
Ja, Alstom, aber auch nicht mehr Alstom, weil auch hier wurde doch Alstom, du hast vollkommen recht, also Bombardier war Alstom. Was nicht mehr das ist, was es eigentlich mal war, ist
Thales,
genau. Thales ist auch noch ein großer Spieler im Bunde, das kennt man auch bei den elektronischen Stellwerken, wurde es dann zu Siemens und Thales, und die Firma Thales, die gehört jetzt zu Hitachi. Also einem japanischen Unternehmen. So, und die kämpfen da auf diesem Markt, haben aber ganz unterschiedliche Standards und ganz unterschiedliche Vorgehensweisen, wie man die Elemente draußen im Bahnhof, Weichen, Signale, Gleissperren, an das Stellwerk anbindet. Und jetzt ist eigentlich die Bahn hergekommen mit dem guten Gedanken zu sagen, naja, wir schaffen mal Standards. Und wenn wir dann sowas ausschreiben, sagen, Leute, ihr müsst euch laut Lastenheft an diese Standards halten, damit Komponenten auch austauschbar sind und damit auch Ausschreibungen übernommen werden können. Also wenn eine Ausschreibung an Thales, jetzt Hitachi, geht, die dann damit anfangen, aber das nicht fertigstellen können oder irgendwann pleite gehen, dann kann halt Siemens hergehen und sagen, alles klar, übernehmen wir. Die haben sich ja an den und den Standard gehalten. Gute Idee, aber dieser Standard wird halt nicht fertig. Was unter anderem auch wieder an der Bahn liegt, die dann da, wie war das wunderschöne Wort? Requirements Creep hat walten lassen. Sprich, das Ding wurde immer dicker. Es wurden immer mehr Anforderungen hinzugefügt. Es wurde immer komplexer und ist halt immer noch nicht fertig. Und die beteiligten Unternehmen sind ja quasi nur dabei mit dem Versprechen, ja, wenn das dann mal fertig ist, kaufen wir für Milliarden von Euros bei euch Equipment. Und deswegen machen die da mit. Deswegen tun die sich das an. Deswegen stellen die da Mitarbeiter für ab, die da an diesen Standards mitarbeiten. Und der Artikel geht auch auf die technischen Unterschiede noch ein. Zum Beispiel konnten die zentrale Frage nicht geklärt werden, welche Geräte kommunizieren da zukünftig genau in welcher Form von IP-Paketen über Lichtwellenleiter. Wo werden sie untergebracht? Wie sicher? Ne, sind sie als einzelne Elemente draußen nur in einem kleinen Kasten? Sind sie in einem großen Unterstellwerk und werden von da aus wieder verteilt?
Sind sie in der Cloud?
Ja, da wahrscheinlich nicht. Selbst da ist man sich noch nicht einig. Und in diesem Konglomerat bauen wir jetzt einen riesengroßen digitalen Knoten und stellen halt da bei der Konzeption fest, warte mal, wir haben mit viel zu wenig Kabeln geplant. Also so viele Kabel, wie wir nach dem neuen Konzept brauchen, passen nicht mehr in unsere Kabelkanäle.
Man musste WLAN? Quasi,
5G? Ja, er musste quasi innerhalb des ganzen Projektes die Verkabelung nochmal neu gedacht werden. Und die Verschiebung von Stuttgart 21 hängt wohl genau an diesem digitalen Stellwerk, ne? Dass das nicht fertig wird. Also die Tunnels sind da, die Gleise auch, die Oberleitung auch. Aber es hakt wohl am Stellwerk.
Naja, ich sag mal so, im Zweifelsfall, wenn man den Bahnhof unbedingt eröffnen möchte, dann mache ich halt hier wie früher mit dem Stab, wer ihn hat, darf fahren.
Ja, dann kommen nur nicht allzu viele Züge durch. Wird dann ein bisschen eng.
Ist ja egal, Hauptsache der Bahnhof ist dann mal irgendwann in Betrieb.
Ja. Kommen wir von der Presseecke in die Feedback-Ecke.
Noch eine Ecke. Juhu.
Ja, Ich weiß nicht, wie viele Ecken unser Podcast-Raum hat, aber dann würde ich diesmal anfangen mit E-Mails, damit die uns nicht so sehr verloren gehen. Und ja. Zwar haben wir vom Christian die Frage erhalten. Er sieht als Dresdner.
Oh.
Ja, hin und wieder die Eurocities oder Railjets von Prag nach Hamburg oder Kiel im hellblauen Gewand der Chede mit vorne einer Vectron voran. Und er fragt sich, sitzen da deutsche oder tschechische Lokführer drauf?
Ja.
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die tschechischen Lokführer, die kommen noch bis Dresden. Und da ist dann Personalwechsel. Ich glaube, grenzüberschreitend wirklich weit ins Landesinnere fährt der deutsche Fernverkehrslokführer nicht mehr so häufig.
Also du meinst, der tschechische fährt nicht mehr so weit ins deutsche Inland?
Na, der tschechische kommt in der Regel bis Dresden und ich bin jetzt mit dem Schichtkatalog beim Fernverkehr nicht ganz so vertraut, aber bis vor wenigen Jahren kam zumindest noch der eine oder andere bis Prag.
Ja,
von deutscher Seite aus.
Tun sie, glaube ich, immer noch. Ich habe neulich da mit dem Bildungsplaner gesprochen und die machten gerade wieder Sprachunterricht, aber auch die Sprachlehrerin gerade dabei. Also die haben schon regelmäßig Schichten nach Tschechien, müssen auch da das tschechische System beherrschen. Die haben jetzt da ETCS eingeführt. Die haben nämlich gerade tschechischen ETCS-Unterricht bekommen in Tschechien. Da funktioniert ETCS natürlich nochmal anders. Und ich glaube, die kommen noch relativ weit. Und ich glaube, der Tscheche fährt nicht weit nach Deutschland. Also
der fährt nur bis Bad Schandau oder Dresden.
Ja. Der Rest wird dann wie so ziemlich bei allen innerdeutschen, ausländischen Verkehren durch deutsche Lokführer gefahren. Das ist ja immer das, was mich so ein bisschen wundert, wenn in der Presse steht, dass der Italiener uns Konkurrenz macht oder der Franzose, weil er hier mit seinen TGVs rumfährt. Und ich dann sage mal, Leute, es sind alles Züge, die von der Deutschen Bahn gefahren werden. Das sind sogenannte Kooperationsverkehre. Wir kriegen dafür Geld.
Also ich glaube, es gibt zumindest im Fernverkehr ja bisher keinen, wie du schon sagst, kein Konkurrenzangebot in dem Sinne, sondern ne, dann irgendwelche Kooperationsverkehre auch mit Kilometerausgleich teilweise hier und da. Ne? Aber ja,
genau,
dass man jetzt sagt, das macht die SNCF wirklich auf eigene Kappe, auf eigene Rechnung, ohne dass die DD da was dran zu tun hätte oder die FS oder die ÖBB, wäre mehr neu.
Genau. Also müssen wir immer daran hängen, die ausländischen Bahnverkehrsunternehmen, weil innerdeutsch haben wir schon Konkurrenz, hier fahren diese grünen Züge rum. Da ist wirklich die Deutsche Bahn außen vor.
Ja.
Das oder ist halt die Westbahn als ausländisches EVU, die ja auch stimmt, unabhängig richtig. Ist von Staatsunternehmen.
Genau. Ja. Auch ein guter Hinweis, auch die Westbahn als privater ÖBB, als privater österreichisches Bahnunternehmen, was auch gänzlich unabhängig von der DB hier verkehrt.
Ja, und Leo Express, meine ich, war's. Was Leo Express? Das habe ich irgendwo die Tage gelesen. Die richten jetzt auch künftig eine Verbindung ein von Frankfurt Flughafen aus Richtung nicht Krakau weiter, bis quasi kurz an die ukrainische, vor die ukrainische Grenze. Bist du auch nur irgendwie entspannte 18 Stunden unterwegs? Ne, weil das Ding halt wirklich Frankfurt, Dresden, dann noch einmal quer durch so einen Schlenker durch Tschechien, Polen dreht.
Ja.
Aber bin ich mal gespannt, ob sich das langfristig hält, aber nun.
Ja, ja. Christian überlegt übrigens, den Quereinstieg als TF wagen zu sollen. Bitte, sehr gerne. Ist ein cooler Job. Und wenn man die Faszination für die Eisenbahn mitbringt und sich das vorstellen kann, da im Schichtdienst zu verkehren und mit allen Nachteilen, die der Beruf so haben kann, kann ich das kann ich das immer noch empfehlen. Sei dir nur bewusst, dass eventuell dein angestrebtes, ich möchte gerne Vectron fahren, da erstmal nicht zum Zuge kommt, weil, also zumindest wenn man beim Fernverkehr anfängt, dann ist es in den meisten Dienststellen so, dass man erstmal ICEs hin und her chauffiert.
Ja, weil das einfach die Standard, also die meisten Schichten sind.
Genau. Hingegen, wenn man bei Cargo oder sowas anfängt oder auch bei privaten Güterunternehmen, da gibt's halt nur Cargo-Loks und dass man dann auf den Vectron trifft, ist schon rein, ja, genau, schon rein von der Anzahl der Fahrzeuge relativ wahrscheinlich. Genau. So.
Hast du noch mehr E-Mails?
Ja, mit E-Mails genau. Durch? Ich habe gerade noch nach einer E-Mail geguckt. Der Lutz hat zum Beispiel uns eine ganz kurze E-Mail geschrieben mit einem Link zu einem YouTube-Video über 3D-Druck bei der Deutschen Bahn.
Ja, ich meine, die fertigen da mit Ersatzteile, ne? Ja. Also jetzt nichts. Ja. Ich bin mir nicht sicher, dass das sehr gefährlich ist. Habe ich mal irgendwo aufgeschnappt. Ich meine, sie bauen keine sicherheitsrelevanten Teile, wie irgendwie so Bremsteile, ne? Aber so Sachen für Inneneinrichtungen beispielsweise, so triviale Verkleidungen, irgendwelche Sitzteile, so kleine Clips und sowas, ne? Das kannst du natürlich.
Der Haken für die Jacke.
Genau so ein Kram. Das kannst du ja mit dem 3D-Drucker wirklich easy, wenn du es brauchst, schnell, in Anführungszeichen, drucken. Ich habe keine Ahnung, wie lange Drucken dauert, ne? Deswegen sage ich jetzt einfach salopp schnell.
Ja, auf jeden Fall schneller, als es von irgendeinem Unternehmen in Kleinserie herstellen zu lassen.
Ja.
Und auch um Größenordnung günstiger. Hiermit ist auch nicht unbedingt 3D-Drucker gemeint, wie man sie im Haushalt kennt, wo die auch den Spitznamen Plastikpisser haben.
Was ist das denn für ein obszöner Spitzname?
Naja, so ein klassischer 3D-Drucker, der schmelzt ja nur Plastik auf. Das Ganze geht natürlich auch mit Metall. Also man kann auch Metall 3D drucken. Es funktioniert dann ein bisschen anders. Aber auch damit kann ich halt so speziell angepasste Teile, einfach Einzelteile herstellen.
Bei uns steht sowas in Steinhausen auch und da ist sogar ein Ausbildungsmodell für unsere Baureihe 423 gedruckt worden. So richtig schön mit den ganzen Kästen Unterflur, die Kästen, die oben auf dem Dach sind, alles originalgetreu, um einfach da mit den Azubis üben zu können, auf welcher Seite befinden sich denn welche Bauteile und was ist auf dem Dach und was ist unter dem Fahrzeug in so einem schönen kleinen Modell, aber halt doch größer als so eine klassische H0-Modellbahn. Lässt sich also gut nutzen, so ein 3D-Drucker.
Aber aus Plastik?
Ja, Kunststoffplastik, ja, richtig.
Ja.
Ja, aber cool.
Ja, ist, glaube ich, Standard. Also in dem Bereich haben sich 3D-Drucker einfach durchgesetzt. Also das ist gar keine Frage mehr, ob du das im Unternehmen hast oder nicht. Also
und wenn er mal dasteht, dann muss er sich ja auch irgendwie von den Kosten her rechnen und dann druckt man halt.
Einmal alles,
auf was man so kommt. Naja, so auch nicht, weil kostet dann ja auch was, aber ja, was sinnvoll ist.
Ja. Zumal wir auch viele Fahrzeuge haben, die wir einfach schon so lange haben, dass da auch den Hersteller gibt's nicht mehr. Also, ne, nehmen wir mal klassisch 401. Wenn du da jetzt irgendwelche Bauteile haben willst, ja, bei welchem Hersteller willst du denn aufschlagen?
Ja, je nachdem, was es ist, schwierig.
Gut, habe ich noch eine E-Mail. Die sind immer so länglich, Leute. Ich habe einen. Mal gucken, ob der Link noch geht. Das geht. Tatsächlich habe ich mir das Foto sofort abgespeichert. Ich packe das mal hier in den Chat bei uns. Könnt ihr gerne mal draufklicken. Und zwar hat uns der Jan geschrieben und hat hier ein Foto von einem Intercity 2 geschickt, wo schon mal die Kupplung abgerissen ist.
Oh, ja, da fehlt was in der Mitte. Schön, dass es rot eingekreist ist, dass man weiß, wo man hingucken muss.
Also, da fehlt der Zughaken.
Ich finde es ja viel schöner, dass man bei dem Foto das Unternehmen des Zuges zensiert hat. Ja. Ich komme überhaupt nicht drauf, wer diesen Zug betrieben haben könnte.
Ja, eine weiße Lok mit einem roten Streifen.
Ja, genau, und einem roten Logo. Man kann es sich überhaupt nicht vorstellen. Witzig ist noch, auf dem zweiten Foto ist da auch noch zu sehen, da waren scheinbar zwei Teilzüge aneinander gekuppelt.
Nee, das du meinst das zweite Foto, da die abgetrennte Einheit?
Ja.
Das ist die Trennung zwischen Lok und Wagenzug. Da, wo die Kupplung sich verabschiedet hat.
Auf dem anderen Foto haben sie quasi mit der eigenen Lok den Park umfahren.
Genau.
Ach so. Ach. Ja. Das ist,
Das war der eine ICE, der noch bis Cottbus durchgebunden ist und also abends nach Cottbus fährt und morgens dann quasi von Cottbus über Königs Wusterhausen, Berlin, irgendwo Richtung NRW geht.
Das Foto, wo man also schön die eingekringelte Kupplung sieht, das ist eigentlich nach dem Umfahren.
Genau.
Ja.
Okay. Und habt ihr irgendwas davon mitbekommen? Waren dann Fahrgäste an Bord oder?
Ja, nicht viele, aber es waren Fahrgäste an Bord.
Und hat jemand eine Theorie? Was kaputt da passiert ist?
Machen so Unfall.
Ja. Ja, zweifelsfrei irgendwie Materialermüdung oder so, ne?
Aber dass es da so den Zughaken rausreißt, das ist schon...
Muss eine enorme Kraft wirken.
Ja, ist jetzt nicht die Sollbruchstelle.
Naja, gut, aber wenn du mal so hin und wieder mitfährst, so wie manche Parks gekuppelt sind...
Musst du bei dem Zug ja, weil der hat ja Crashpuffer.
Ja, aber
da musst du ja mehr Gewinde, ja Gänge freilassen.
Das ist ja richtig, aber manche, die sind ja gefühlt so gekuppelt, als hättest du die Lok gerade mal nur eingehangen und Feierabend.
Ja. Spannend. Also das sollte eigentlich nicht passieren. Stellen wir das mal so hin. Okay. So, da sind noch mehr E-Mails offen. Ich muss die mal zusammenfassen und mir das Wichtige rausschreiben. Ich lese die immer und finde die total interessant. Und ja, dann liegen sie da. Kommen wir zu dem...
Da liegen sie gut.
Ja, genau. Da gehen sie auch nicht verloren. Was sieht sie halt auch keiner mehr. Kommen wir zu dem Feedback auf unserer Webseite. Habt ihr euch was rausgesucht?
Ja, ich könnte mit dem ersten Mal mit dem Philipp anfangen. Er schreibt, ich muss ehrlich sagen, dass es eine sehr aufschlussreiche Folge über die Leih-TF war. Das war also die Folge, die auch Leih-Lokführer hieß, Folge 91. Er schreibt, er war selbst mehrere Jahre als Leih-TF unterwegs und muss leider auch sagen, dass seine Firma, er hat eine Firma erwischt, die zu den negativen Beispielen in der Branche gehörten. Ich war bei dem Unternehmen nur so lange gut, wie ich ohne zu murren meine Arbeit gemacht habe und dem Unternehmen somit Geld eingebracht hatte. War dabei in beiden Modellen unterwegs, also sprich die Arbeitszeitmodelle, im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung, aber auch in Werkverträgen. Ah, so meint er das mit beiden Modellen. Also einmal eine Arbeitnehmerüberlassung und einmal ein Werkvertrag. Also mit den Personaldienstleistungen hatte am Ende doch einige Zusatzbescheinigungen, als ich dann zur DB zurückgegangen bin. Bin ehrlich gesagt froh, dass ich dort raus und wieder fest in einem Eisenbahnverkehrsunternehmen bin. Auch wenn mein ehemaliger Chef gesagt hatte, dass ich den Wechsel zurück zur Deutschen Bahn noch bereuen werde, habe ich diesen bislang nicht bereut. Im Gegenteil. Inzwischen habe ich neben den ganzen Fahrzeugausbildungen beim Fernverkehr noch die Auslandsausbildung für die Niederlande. Liebe Grüße aus Köln. Also er schreibt von einem negativen Beispiel bei einem Personalverleihunternehmen.
Es gibt halt eine ganze Menge davon und ich glaube, da ist der Konkurrenzkampf auch groß und vielleicht hat es ja im Interview auch so ein bisschen anklingen lassen. Er ist natürlich, ist verführerisch, hier und da auch die ein oder andere Mark zu sparen.
Ja, und was ich da auch gehört habe, ist, dass aktuell wohl mehr den Güterbereich, dass da welche eingesetzt sind. Also es scheint im Personenverkehr nach und nach sich immer mehr auszugleichen mit dem Personalbestand. Und deswegen gerade bei uns, DB Regio, das war auch kürzlich mal so ein zentrales Thema, da werden nach und nach die ganzen Dienstleister immer mehr zurückgefahren, erstmal auch keine neuen mehr angenommen, so dass dann wahrscheinlich über mittelfristige Sicht keine Personalverleihfirmen für DB Regio arbeiten. Die Frage ist, wie lange, kann sich in ein paar Jahren wieder ändern, aber aktuell fahren die Verleiher wohl mehr im Güterverkehr als im Personenverkehr.
Ja, wahrscheinlich schon. So, der Andy wünscht sich eine Folge über Essen und Kochen in Zügen.
Ja, da haben wir in deiner Abwesenheit schon philosophiert, wo denn noch vernünftig gekocht wird.
Und?
Wird übersichtlich.
Wir machen einfach Markus Kochstudio im ICE-Bordrestaurant.
Genau. Und hören dann dem Steamer beim Steamern zu.
Wir haben ja schon in der letzten Folge festgestellt, dass das Bordbistro im neuen ICEL auch nicht gerade mega groß ausfällt. Und so berichtet auch Philipp von seinen ersten Erfahrungen. Er war nämlich am 1.11. bei der ersten Probefahrt gewesen. Und er war wenig begeistert.
Ich habe mit dem L nach wie vor exakt keine Berührungspunkte, deswegen kann ich das nicht nachfühlen.
Ich auch nicht. Er beschwert sich über die große Lücke zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Das hat Hendrik auch schon gesagt. Ja, auch das zu klein geratene Bordrestaurant. Ja. Die Lichtsteuerung war an dem Tag schon ein Problem, weil in fast jedem Wagen mindestens einer mit dem Handy an dieser Glaskuppel gestanden hat.
Das wundert mich überhaupt nicht, dass das passiert ist. Wahrscheinlich haben sie es jetzt schon längst im Fahrgastbetrieb ausgeschalten, einfach nur, damit nicht die Fahrgäste auch noch auf lustige Ideen kommen.
Ja, der Sitzabstand in der zweiten Klasse soll wohl auch deutlich zu gering sein. Die sehr enge Stelle neben der Galley, das hatte Hendrik auch schon berichtet. Und das, obwohl der Wagenkasten ja breiter ist. Also eigentlich hätte ja für so einen Gang viel mehr Platz sein müssen als in anderen Fahrzeugen. Ist die Frage, wo ist der hier verloren gegangen?
Da ist dann wieder am Ende noch was zu Nürnberg drin, da bin ich wieder raus.
Ja, aber der Noel hat noch eine interessante Theorie. Es ging ja um die Frage, warum kann man in Nürnberg keine Durchfahrt stellen? Und da hat er weiß zwar nicht, wie es in Nürnberg ist, aber er kennt das von Karlsruhe Hauptbahnhof. Und dort hast du ein ähnliches Phänomen. Und dort hängt es mit den ehemaligen Gepäckwagenübergängen zusammen. Es gibt ja solche Bahnhöfe, da sieht man an einem Ende, dass der Bahnsteig noch so nach unten geht und dass es dann quasi so einen höhengleichen Übergang gibt. Und den darf man natürlich heutzutage auf keinen Fall als Fahrgast verwenden. Stehen auch diverse Schilder da entsprechend davor, die einen davon abhalten. Aber früher waren die halt dafür gedacht, damit man da, also nicht die Fahrgäste, sondern das Bahnpersonal, da die Gepäckwagen rüberschieben konnte. Und damit da die Züge nicht so schnell rüberrauschen können, war halt stellwerkseitig schon hinterlegt, dass man keine Durchfahrt stellen konnte.
Das klingt plausibel auf jeden Fall.
Klingt plausibel. Und Nürnberg hat auch so einen höhengleichen Überweg.
Markus, du schnappst dir dein Aufnahmegerät, fährst nach Nürnberg, klopfst da mal freundlich an und fragst mal nach.
Ja, ich würde mich nur zu gern mal mit so einem Mikro einfach einen Tag lang auf so einem Stellwerk verziehen und allein nur die Atmosphäre mit aufnehmen, weil die Male, wo ich auf dem Stellwerk war, fand ich das einfach sehr, sehr beeindruckend.
Nach Slow TV, wo du Elchen in Norwegen beim Wandern zugucken kannst, jetzt Slow Podcast, einen Tag lang Stellwerksatmo.
Ja.
Die 24-Stunden-Folge.
Ja.
Dann hat uns ein Anonymus noch eine Ergänzung für die Abkürzungsliste rübergeschossen. Wir haben wohl FPLO erwähnt. Das heißt natürlich, wie richtig rausgegoogelt wurde, Fahrplananordnung. Ich hoffe, wir haben das schon ergänzt.
Wo war in Folge 92 der Höreranwalt?
Ja,
genau, wo war er?
Wo war er, wenn man ihn mal braucht?
Ja, in der Liste ist es noch nicht.
Schande über uns. In Folge 92 kommentiert Nico, unser Kollege bei Cargo, Bei einem Dual-Vectron von einem Mehrkrafttriebfahrzeug im Sinne von Kraft zu reden, ist auch schon ein wenig ironisch, wenn man die Maschine mit einem Euro-Dual von Stadler vergleicht. Ja, Nico, das eine ist eine sechsachsige Lok, das andere eine vierachsige Lok. Ja, da ist mehr Wumms dahinter. Vollkommen richtig. Wir haben ja auch darüber nachgedacht, die Euro-Dual von Stadler zu kaufen. Aber die hat halt auch eine klitzeklitzekleine Einschränkung, die sich im Fernverkehr nicht ganz so gut macht.
Die hat keine ZS.
Vor allem darf sie nur 120 fahren?
Die gibt's auch als 160 km/h Version, aber ich meine, die hätte, bisher gäb's die noch nicht mit Zugsammelschiene.
Ah, die gibt's als 160 Version? Also mir wurde erzählt, dass...
Ich meine, die Plattform theoretisch kann das.
Dass das ja der einschrankende Faktor war, dass die einfach ja viel zu langsam ist.
Naja, zumindest wurden bisher, glaube ich, nur die 120 km/h Varianten bestellt.
Das kann sein, ja.
Da hättet ihr mit gutem Beispiel vorangehen können.
ETCS-Mensch korrigiert, Leute, das mit dieser Zwangsbremsung und so, das ist nicht unbedingt so, wie wir das erzählt haben, weil auch die ETCS kann eine Vollbremsung als Zwangsbremsung ausgeben. Das ist halt immer nur so, wie der wie die nationalen Werte der DB da das vorgeben. Da sind wir schon wieder bei dem Punkt, ETCS ist nirgends gleich.
Das ist richtig. Überall ähnlich, aber nirgends gleich.
Genau. Solange man das wenigstens in einem Gerät abbilden kann und am Ende nicht 20 ETCS-Rechner in der Lok braucht, um für jedes Land den passenden parat zu haben.
Ja. Dann auch das Auflösen der Zwangsbremsung, was bei uns bei ETCS Level 2 so ist, dass halt sobald die Geschwindigkeit wieder unterschritten ist, löst die Bremsung wieder von alleine. Klar, das braucht ein bisschen. Ob man dann wirklich nicht zum Stehen kommt, ist dann noch was anderes. Aber sie löst halt schon während der Fahrt. Aber zum Beispiel auf anderen, er nennt hier das Beispiel Finnland oder auch in Belgien, kann die Intervention nur im Stillstand gelöst werden. Und noch ein Hinweis zur TSI, das hatten wir auch erwähnt. Was wir bei der TSI gemeint haben, ist natürlich die TSI OPE und dort die neuen Kommunikationsregeln. Weil unter TSI gibt es natürlich noch deutlich mehr Regeln als nur die operativen. Das sind ja, wenn man von TSI bisher geredet hat, dann sind es ja meistens technische Vorgaben.
Ja.
Auch der Melvin reiht sich in einer Reihe von Kommentaren ein, die von ihren Zwangsbremserfahrungen berichtet haben und dass es halt viele Stellen im Netz gibt, die quasi danach schreien, dass da was passiert, weil einfach die Kombination von Signalen und Magnete so blöd ist, dass man da schon sehr aufmerksam und mit Vorwissen durchfahren muss, um da keine gewischt zu bekommen. Die man umgangssprachlich eventuell sagt.
Der Tobias. Vielleicht sollten wir eine Selbsthilfegruppe gründen.
Ja.
Für die anonymen PZB-Zwangsbremsung.
Ja, der Tobias würde sich wünschen, dass man die PZB doch einfach nochmal anfassen könnte und weiterentwickeln. Ja, Tobias, da bin ich sofort bei dir. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, wie man mit den heutigen Möglichkeiten eine PCB sinnvoller machen könnte. Vor allem, weil da halt ein Computer dranhängt, der halt Sachen auswerten kann und mitmachen kann und überlegen kann und mich vor Sachen warnen kann. Aber wird nicht passieren.
Die Frage ist halt, ob sich jemand das nochmal antut, das anzufassen.
Nee, das... Nee. Der Punkt ist immer, wenn man das jetzt anfasst, dann wird die Zulassungsbehörde sagen, ja, dann müsst ihr das aber halt signaltechnisch sicher umsetzen.
Nach den jetzt gültigen Regeln machen und dann wird es halt sehr schwierig. Und
das ist halt mit diesem PCB, so wie wir es jetzt gerade haben, nicht der Fall. Also würde das jetzt jemand nochmal anfassen, würde da nicht die PCB rauskommen, wie wir sie kennen. Da würde nicht viel von übrig bleiben.
Nee.
Man muss sich ja allein mal vorstellen, ich glaube, das haben wir in der PZB-Folge auch erwähnt, also wenn alles wenn keine Beeinflussung kommt, dann heißt das ja Fahrt frei. Und das ist, ja, wenn man sagt, man geht immer auf die sichere Seite, genau die falsche Denke, weil man müsste ja eigentlich andersrum rangehen und sagen, ich brauche immer die Meldung, dass es frei ist, ansonsten gehe ich davon aus, dass nicht. Im Prinzip müsste man schon diese Logik umdrehen. Im Prinzip müsste jeder 1000 Herzmagnet die ganze Zeit aktiv sein. Und wenn er nicht aktiv ist, dann müsste die Lok sagen, jetzt aber bremsen. Und das geht alles nicht mit diesem Magnetsystem. Also nein, das wird nicht mehr angefasst. Damals nach dem Mannheim-Unfall gab es ja auch die Forderung vom Eisenbahnbundesamt, die Eisenbahnverkehrsunternehmen sollen sich doch zusammensetzen und da neue, das nochmal, damals war ja die Ausrede, nee, machen wir nicht, weil es kommt ja bald ETCS.
Aber zumindest, was er schreibt, mit Bremskurven, Überwachungsgeschwindigkeiten, die Möglichkeit gibt's tatsächlich bei den Stadler-Fahrzeugen. Also bei Flirt oder KISS kannst du über eine Software dir das anzeigen lassen, dass du wirklich deine Bremskurve siehst. Also man spricht ja von der verdeckten Überwachung bei der PZB. Aber die haben über CAN-Bus, also über ein spezielles System bei der PZB, das angebunden, dass du bei den meisten Stadler-Fahrzeugen eine Bremskurve angezeigt kriegst. Was ja schon mal, finde ich, eine gute Verbesserung ist gegenüber dem, wie man die PZB von so ziemlich allen anderen Fahrzeugen kennt.
Machen ja hier unsere Taurusse auch, dass sie sich die AFB-Geschwindigkeit danach richtet. Und dir damit unter die Arme greift. Anzeigen tun sie das nicht. Anzeigen ist natürlich auch nochmal ein cooles Feature, dass ich die Geschwindigkeiten angezeigt bekomme. Da sind wir ja bei der Textdarstellung auch schon besser, ne? Wenn ich jetzt so ein ETCS-Display mit Textdarstellung habe, dann steht ja auch die überwachte Geschwindigkeit als Text immerhin da.
Ja, wobei das ja die ist am Ende, der quasi, wenn ich jetzt 1000 Hertz überfahre, obere Zugart steht da 85, aber da bin ich noch weit entfernt davon, überwacht zu werden.
Also die Kurve wird nicht angezeigt, richtig, sondern da wird nur die überwachte Endgeschwindigkeit angezeigt. Ist natürlich cool, wenn das Fahrzeug auch die Kurve anzeigt. Also da könnte ich mir tatsächlich schon Verbesserungen vorstellen, aber dass jemand die PZB nochmal insofern anfasst, dass es ein anderes Verhalten gegenüber der Wachsamkeitstaste oder sowas gibt, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja.
Auch wenn andere, und das wurde dann in den folgenden Kommentaren auch ein wenig diskutiert, auch wenn andere Sicherungssysteme sowas haben, ne? Also hier, der Tobias meinte noch, seine Idee stammt eigentlich von der Schweizer Integra Signum ab. Ja.
Kann ich nichts zu sagen. Habe ich keine Berührungspunkte mit der Zub Integra.
Ja, wird's ja auch nicht mehr.
Auf bisherigen Fahrzeugen war es immer so, ja, Störschalter Zub Integra dauerhaft eingelegt. Viel Spaß, tschüss.
Genau, so kenne ich das auch. Ne? Wir hatten das, also wo bin ich damit in Berührung gekommen? Mit beim 401 kannten wir das. Da gab es ja welche mit Schweiz-Ausrüstung. Die habe ich tatsächlich noch gesehen, bevor sie zurückgebaut wurden. Und rein theoretisch beim ETR 610, der hat ja auch Integra drauf. Da konnte ich sogar mal einen Prüflauf machen, habe gesehen, wie das aussieht. Aber das ist ja wieder Geschichte, weil die Schweiz ist ja jetzt auf ETCS Level 1. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du jetzt die ganze Schweiz mit ETCS Level 1 befahren. Der Rainer wünscht sich mehr Kapitelbilder.
Markus, okay. Der Rainer wünscht sich mehr Kapitelbilder.
Ja, Rainer. ja. Kostet halt leider Zeit. Es scheitert nicht am Wollen, es scheitert nur immer an der Zeit. Ich hoffe, dass ich die Folge hier auch noch im Jahr 2025 rausbekomme. Aber jetzt keine
Das wird ambitioniert. Das wird
ambitioniert, zumal ich heute auch noch arbeiten gehen muss. Aber wird dann nicht mit Kapitelbilder funktionieren. Der Benjamin fragt, habt ihr mal überlegt, Evelyn einzuladen? Also, so cool ich es ja auch finden würde das Interview nicht so ablaufen, wie ich mir sowas vorstellen würde. Also zum einen hätte ich gerne Zeit. Das sagen wir auch mit jedem, der sich bei uns gemeldet hat. Und da sind auch schon viele Interviews dran gescheitert. Es gab schon die ein oder anderen Unternehmen, die dann gesagt haben, oh, wir würden da auch gerne. Und da sage ich, ja, bringt Zeit mit. So ein Interview dauert mal mindestens 2 Stunden. Und das war's dann. Also, ja. Dass wir Evelyn hier für ein 2-Stunden-Gespräch kriegen, das wird halt schwer. Und dann wird es halt auch schwer, ihr so Sachen entlocken zu können. Ich meine, sie ist halt gerade in dem Job und soll den jetzt machen. Und da wird sie sich halt nicht hinreißen lassen und sich aus dem Fenster lehnen. Ich würde halt schon mehr nachfragen wollen, wieso die Zusammenarbeit mit den Ebenen darunter funktioniert, wie viel sie sich vorstellen kann, was sie sich vorstellen kann, was sie jetzt konkret machen will und so weiter. Und das wird halt schwer. Da fände ich es eher sinnvoll, mal einen ehemaligen Vorstandsvorsitzenden zu haben. Ne? Das ist genauso wie in Politik. Es ist eigentlich nicht spannend, den aktuellen Politiker einzuladen, weil der quatscht halt das, was seine Fraktion, ne, ihm vorgibt und seine Partei. Aber die ehemaligen, ja, die schon ausgeschieden sind, die so richtig aus dem, ne, die überhaupt nichts mehr zu verlieren haben. Ich warte ja darauf, dass Angela Merkel irgendwann mal so richtig auf den baut und die Geschichten erzählt. Sie hält sich ja bisher total zurück. Und da so ein Lutz oder so ein Grube zu haben, der mal erzählt, wie das dann an da eigentlich läuft, wenn er mit den Vorständen zusammensetzt, sowas finde ich ja viel spannender.
Michael hat noch zum Thema kleiner Bratvogel, große Wirkung, einen Artikel verlinkt, wo in Stuttgart ein Vogel irgendwie auch größere Auswirkungen hatte. Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass da irgendwie ein paar Tage lang richtig Spaß war im Raum Stuttgart. Ja, weil irgendwie Vogel auf Oberleitung gerissen, hat noch Signale weggegrillt und so. Also das hatte sich auf jeden Fall gelohnt.
Ja, immer wenn ich sowas höre, frage ich mich, wie machen die das in Schweiz oder in Japan? Haben die da keine Vögel?
Nein. Alle ausgerottet.
Ja. Oder das sind da die Anlagen renitent dagegen. Ich weiß es nicht, aber
ich weiß es auch nicht.
Oder haben die halt viel schneller dann die Turmtriebwagen da und können in Minuten schneller wieder die Oberleitung zusammenflicken. Ich führt jetzt ein bisschen am Thema vorbei, aber das ist halt immer die Sachen, die ich mich so frage, bei den Ländern, wo Eisenbahn um so viel besser funktioniert, und das ist ja unstreitbar, ne, dass in Schweiz und Japan und in vielen mehr Ländern Eisenbahn besser funktioniert als bei uns. Und da frage ich mich, aber die kochen doch auch nur mit Wasser. Was machen die jetzt konkret anders?
Die haben ihren Vögeln beigebracht, dass sie sich bitte nicht zwischen Stromabnehmer und Oberleitung begeben sollen und sich nicht sprengen lassen dürfen.
Ja. Die müssen auch irgendwie damit umgehen. Und das würde mich halt interessieren. Wie geht ein Japaner mit einer Weichenstörung um?
Holen wir uns mal einen Japaner in den Podcast von der Eisenbahn. Das wäre mal ein spannendes Thema.
Auch das wird er nicht sagen können. Und er kennt ja auch nur die Lokführerperspektive. Und ich kann ja als Lokführer auch nicht sagen, was machen wir jetzt bei einer Weichenstörung? Warum tritt die Weichenstörung auf und warum dauert das dann so lange, bis das behoben ist? Und was müsste man anders machen, damit es anders ist? Also, das würde ich mir halt immer von diesen Fernsehbeiträgen wünschen, die wieder sagen, ja, guck mal hier, wie toll die japanische Eisenbahn fährt. Da haben die nur 2 Minuten Verspätung, wenn überhaupt. Wie zum Teufel machen die das? Das wüsste ich gerne. Gut. Der User Darkiel fragt, was gibt's eigentlich Neues zur DAC?
Ja, keine Ahnung. Ist ruhig geworden.
Ja, ist wirklich ruhig geworden. Was er komisch findet, ist, dass man immer nur Bilder von Wagen sieht, an denen DACs dran sind, aber noch nicht von Loks.
Ist das so?
Ja.
Ist halt blöd, weil die Lok dann halt nur noch beschränkt einsetzbar ist für ihren vorgesehenen Zweck.
Genau, also
die sie erst wieder zurückbauen müsste.
Ja, richtig. Also das ist wahrscheinlich der Punkt, warum den jetzigen Testprojekten das noch nicht auf die Lok gebaut wird, weil so einen Wagen mal eben an die Seite stellen und nur dafür zu verwenden, ist einfacher als so eine Million Euro teure, ja, günstiger als so eine Million Euro teure Lok. Das wird der Grund sein, warum man das bisher noch nicht gesehen hat. Und wahrscheinlich werden sich die Leute denken, naja, da eine Kupplung anbauen ist jetzt nicht weiter schwer. So ein Triebfahrzeuge kennen wir das schon.
Gut, dann hat der Anonym noch gefragt, ob denn jeder Lokführer auch als Rangierbegleiter eingesetzt werden kann oder ob hierfür eine gesonderte Ausbildung notwendig ist. Jetzt sage ich einfach von der Leber weg, nö, Lokführer kann auch als Rangierbegleiter eingesetzt werden, weil Rangieren ist Teil der Lokführerausbildung.
Richtig.
Also jetzt, ne, zumindest mal zum Thema Besitzen der Spitze. bei anderen Sachen könnte es wieder anders sein, aber nur so als sie wirklich die, ich sitze an der Spitze einer Rangierfahrt oder Zugfahrt und gebe Fahrbefehle, das sollte auch ein Lokführer.
Steht bei uns sogar so in den Schichten. Also wir haben in einzelnen Bahnhöfen das Problem aus UVV-Gründen, kann man da schwer absteigen, weil da geht's halt die Böschung runter und das Nachbargleis kann wegen dichtem Zugverkehr auch nicht gesperrt werden. Und dann sind zwei Lokführer am Rangieren. Also einer ist halt der TF und beim anderen steht tatsächlich RB in der Schicht drin, dass er dann der Rangierbegleiter ist auf der anderen Seite. Ja. Also ist auf jeden Fall machbar, ohne gesonderte Ausbildung.
Gut.
Den Nico könnten wir auf jeden Fall noch machen. Da geht es nochmal um das Verhalten nach einer Zwangsbremsung und der Nico ist aus der Schweiz. Und bei ihnen ist es so, dass wenn die Zwangsbremsung klar eine Fehlhandlung war und keine Sicherheitsrelevanz zuzuschreiben ist, dann können die auf eigene Faust weiterfahren. Als Beispiel, er hat zu früh beschleunigt und ja, jetzt deren Zugbeeinflussungssystem heißt das dann ZUB. Die löst dann eine Zwangsbremsung aus, weil er 40 km/h überschritten hat, dann ist das ein klarer Fehler vom Lokführer. Und es bestand keine Gefahr. In diesem Fall dürfen wir, ohne den Fahrdienstleiter zu kontaktieren, selbsttätig die Fahrt aufnehmen, wenn sie das offene Signal, also das fahrzeigende Signal, immer noch vor sich sehen. Wir sollen dann im Anschluss jede Zwangsbremsung unserem Vorgesetzten melden, mit grobem Ablauf und eigener Maßnahme, um dies in Zukunft zu verhindern.
Ja, gut. Ich meine, ist ja auch gar nicht so doof eigentlich.
Ja, bei uns ist halt eben das große Problem, dass wir nicht zweifelsfrei erkennen können alleine, immer zumindest nicht zweifelsfrei, woran jetzt die Zwangsbremsung wirklich gelegen hat.
Genau.
Bei der LZB ist es schön eindeutig, aber bei der PZB fehlt uns der Leuchtmelder. Und selbst wenn es diese Displayanzeige gibt, es kann sich mit mehreren Zwangsbremsungen überlagern und dir wird halt immer nur ein Grund angezeigt. Und deswegen gilt auch für Neufahrzeuge, die ein Display haben, definitiv immer Kommunikation mit dem zuständigen Fahrdienstleiter und nicht auf eigene Faust sich auf ein Display verlassen oder auf seinen eigenen Verstand verlassen. Und deswegen muss ich sagen, finde ich das irgendwo schon besser und sicherer, als wie in der gut, ich weiß nicht, wie ZUB funktioniert. Kann sein, dass man es da eindeutig beurteilen kann. Aber jetzt mit dem, dass man es seinem Vorgesetzten im Nachhinein meldet, da ist es bei uns halt so, dass wir an Ort und Stelle den Zuständigen im Stellwerk schon anrufen müssen, damit eben nicht erst im Nachhinein dann vielleicht was auffällt, was falsch gelaufen wäre. Ja.
Bärenstark hat noch eine Frage. Er führt mal Hauptthema und die Feedback-Ecke zusammen, auch zu Folge 92, und sagt, wenn eine Notbremse gezogen wird und dadurch ein Bremsvorgang ausgelöst wird, dann ist das doch per Definition eine Zwangsbremsung, wenn er das richtig verstanden hat. Nein.
Nein. Nein. Das ist eine Notbremsung.
Genau. Also die Notbremse ist eine eigene Kategorie. Und jetzt können wir ganz kurz auch erklären, warum. Der Unterschied hier ist nicht die Frage, wie es ausgelöst wird, sondern der Bremswirkung hinterher. Also du hast insofern recht, dass sich Zwangsbremsung und Notbremsung dahingehend gleichen, dass sie nicht durch den TF ausgelöst wird, sondern durch ein technisches System. Bei der Zwangsbremsung halt ein Zugbeeinflussungssystem eventuell und bei der Notbremse die Fahrgastnotbremse letztendlich durch einen Fahrgast ausgelöst. Aber eine Zwangsbremsung ist immer so definiert, dass sie dich mit der größtmöglichen Bremskraft auf jeden Fall immer sofort zum Stehen bringen will. Mit dem Sternchen vermerkt dran, dass die Zwangsbremsung, wenn die Ursache verschwunden ist, je nach Zugbeeinflussungssystem auch wieder aufgehoben werden kann. Eine Notbremse hingegen durch einen Fahrgast hat die Einschränkung, sie muss nicht sofort wirken und sie muss auch nicht mit der höchsten Bremskraft wirken. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum? Warum muss eine Notbremse denn nicht dazu führen, oder warum darf sogar eine Notbremse nicht dazu führen, dass wir auf jeden Fall so schnell wie möglich anhalten? Und das hängt damit zusammen, dass bei den aktuellen Notbremssystemen es so ist, dass man die Gefahr, dass der Zug an der falschen Stelle zum Stehen kommt, auf jeden Fall vermeiden möchte. Bei einer Zwangsbremsung, die dadurch ausgelöste Schnellbremsung, also das Entleeren der Luftleitung, dass ich halt auf jeden Fall jetzt so schnell wie möglich an, heißt immer, ich verliere die Kontrolle darüber, wo der Zug stehen bleibt. Das sage ich auch immer meinen Schülern. Was ist jetzt der Unterschied? Bei einigen Sachen steht im Regelwerk eine Schnellbremsung, bei anderen steht eine Vollbremsung und sie verstehen immer nicht, wann ist denn jetzt Vollbremsung, wann ist dann Schnellbremsung. Und dann sage ich immer, es ist vielleicht ein Hilfsmittel, wenn ihr kurz darüber nachdenkt oder euch bewusst macht, bei der Schnellbremsung verliere ich die Kontrolle darüber, wo der Zug stehen bleibt. Eine Notbremse braucht nur mit einer Vollbremsung wirken. Und das hat den großen Vorteil, dass sie sich auch sehr schnell wieder lösen lässt. Das heißt, bei den heutigen Zügen, bei den ICE-Zügen, aber die Kollegen von Regio dürfen mir gerne widersprechen, aber auch bei aktuellen Regio-Zügen ist es so, wenn da dann die Notbremse gezogen wird, dann gibt es erstmal so eine kurze Zeitspanne, in dem nichts passiert, außer dass der Lokführer gewarnt wird, ihm die Chance gibt zu sagen, nein, hier nicht. Und dann später anzuhalten. Ja. Und gleichzeitig, die Bremsung, die dann kommt, ist nur eine Vollbremsung, was den Vorteil hat, dass sie zum einen die Lokführer die Chance gibt, auch nach dieser Zeitspanne zu sagen, nee, hier besser nicht stehen bleiben, weil die Vollbremsung halt wieder lösbar ist relativ schnell. Und gleichzeitig, und das kommt ja noch hinzu, weiß man bei der Notbremse nicht, was ist jetzt das Ausschlaggebende. Und womöglich könnte ich durch eine Schnellbremsung die Gefahr noch vergrößern, weil der Zug halt ruckartig stehen bleibt.
Ja, ein Stück weit muss man wieder sagen, es kommt drauf an, wie so oft bei der Eisenbahn, je nachdem, was der Hersteller so eingebaut hat. Aber beim 440 zum Beispiel wäre es genauso, wie du es beschrieben hast, ja. Da wird auch nicht mal die Hauptluftleitung entlüftet, sondern wirklich bloß die Schnellbremsschleife geöffnet, sondern du hast eben nur eine Vollbremsung, die ausgeführt wird. Beim 442 zum Beispiel, der entlüftet aber die Hauptluftleitung und haut dir entsprechend eine Zwangsbremsung rein. Und bei der Baureihe 423, da gibt's ja noch nicht mal eine gefüllte Hauptluftleitung. Da würde aber die Notbremse auch mit geöffneter Schnellbremsschleife reagieren. Und geöffnete Schnellbremsschleife, um es kompliziert zu machen, ist dann eine Zwangsbremsung von der Wirkungsweise her.
Ja. Ich glaube, das ist eine zeitliche Entwicklung. Also, dass die moderneren Fahrzeuge jetzt alle eher zur Vollbremsung tendieren.
Gut möglich. Weil der 423 hat ja auch noch die Besonderheit, da hatten wir doch vor Ewigkeiten auch mal eine Folge drüber, wie der 425, wo ja mal bei der S-Bahn Rhein-Neckar was passiert war, wo ein Lokführer ja nicht mehr diensttauglich war und die gezogenen Notbremsen hatten nichts bewirkt, weil tatsächlich läuft halt da die NBÜ nicht mit System 2004, sondern dort ist es der Hinweis an den Lokführer, dass ein Fahrgast eine Notbremse gezogen hat und jetzt ist dann der TF in der Verantwortung, wie er darauf reagiert. Ist also noch so ein älteres System von der NBÜ.
So, machen wir die Feedback-Ecke zu. Es kommt noch der Sebastian mit Doppel-B, der darauf hinweist, dass er mal gehört hat, dass es in der Schweiz so ist. Er bezieht sich hier auf die RHB in der Schweiz, dass bei 4 bergabfahrenden Zügen so viel Energie gewonnen wird, dass der andere Zug bergauf fahren kann. Und
das ist gut möglich.
Ja.
Jetzt müssen wir nur die anderen 3 Züge noch wieder auf den Berg schaffen, damit wir wieder ausgeglichen sind.
Genau. Und dann ganz zum Schluss, Pascal, weil das geht wieder runter wie Öl. Hallo, liebes Zugfunkteam. Ich wollte mich an dieser Stelle mal herzlich für eure Arbeit an diesem Podcast bedanken. Seit mehreren Jahren begleitet ihr mich schon mit eurem immer interessant und unterhaltsamen Format. Dabei habe ich alle Folgen schon mehrmals durchgehört, da ich eure angenehme Erzählweise einfach mag. Sowas findet man kaum noch bei anderen Podcasts. Vielen Dank, viele Grüße. Ja, vielen, vielen Dank.
Das ist doch ein schöner Abschluss.
Genau, finde ich auch. Dementsprechend entlassen wir euch jetzt in das neue Jahr 2026. Ich wünsche euch schon mal einfach ein frohes neues statt einen guten Rutsch, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das hier hört.
Für dieses Jahr sehr gering.
Genau, für dieses Jahr sehr gering ist. Alles klar, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören.
Ja.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal, bis ins nächste Jahr. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Ciao.